Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Ja. Also ich muss auf jeden Fall sagen, Lisa, du hast, naja, drei von vier Aspekten von meiner Fabianschen Horrorskala hast du erfüllt.
Sehr schön.
Wildnis oder so. Naja, doch, wenn wir das Intro mit reinnehmen, dann auf jeden Fall 4 von 4.
Ja, also, kriegst du jetzt Fall einen Halloween-Führerschein?
kriegt jetzt alle nach dieser Podcast-Folge einen Halloween-Führerschein.
Oh, danke. Ja. Das ist toll.
Sag mal, Lisa und Laura, was ist eigentlich euer Halloween-Kostüm der Wahl? Also, wenn ihr jetzt ewig Zeit und ewig Geld hättet.
Lisa, willst du als erstes antworten?
Boah, ich dachte, also ewig Zeit und ewig Geld, was ich dann machen würde.
Oder wenn ihr euch darum keine Gedanken machen müsstet, sagen wir mal so.
Okay. Ich kann ja mal so die Kostüme durchgehen. Ich glaube, ich gehe mal die Kostüme durch, die ich hatte, und überlege dann, wie man es geiler machen könnte. Vielleicht komme ich dann auch noch auf irgendwas anderes. Weil ich bin nämlich so ein bisschen, bei mir ist gar nicht so die Zeit und das Geld das Problem, sondern ich bin nicht so eine Person, die so Wochen und Monate lang an so einem Kostüm bastelt, weil ich einfach zu faul bin. Ich bin immer mal so, ich fand es richtig cool, keine Ahnung, irgendwie das und das Outfit zu haben und dann aber ich wäre niemals so, okay, ich werde jetzt meine ganze Freizeit da reinstecken, um das zu machen. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, wenn ich jemanden hätte, der mir das machen würde und ich das Geld hätte, um die Person zu bezahlen und die, wo ich vielleicht ein bisschen mithelfen kann dann auch, dann würde ich mir so eine Bo-Katan-Rüstung machen, glaube ich. Aber was bisher mal mein fancyestes Kostüm war Luna Lovegood von Harry Potter. Was ganz cool war, weil ich nämlich so eine super blonde, lange Perücke auch hatte. Und da gibt's eine witzige Geschichte zu. Ich weiß nicht, wie sehr ich das ausreizen soll, diese Frage. Möchtest du die witzige Geschichte hören? Sie ist ja nur so mittelwitzig.
Witzige Geschichte.
Und zwar,
jetzt würde ich es wieder nicht hören, wenn sie mittelwitzig ist, aber.
Also, okay, ich weiß das jetzt nicht. Also, sie ist auf jeden Fall irgendwie süß eigentlich eher. Okay, also. Es begab sich zu einer Zeit, nein.
Wie alt warst du denn da?
Ja, ich weiß nicht, so 24 oder so, oder 23.
Also und so vor 20 Jahren also.
Ja, ungefähr. Und genau, ich hatte halt dieses Luna Lovegood-Kostüm und wir wollten zu so einer Halloween-Party, das war damals im Studiengang und die fing halt später an und waren irgendwie so einem Club und wir haben halt vorgeglüht und ich kam da halt mit meinem Luna Lovegood-Aufzug an und ich hatte halt wirklich, also ich hatte halt so einen Cardigan mit so einem Aufnäher, diese blonde Perücke, irgendwie so einen Rock an und dann kam ich da an und dann war da jemand, oh, du bist Luna Lovegood, aber du hast doch gar nicht diese Brille, weil Luna hat ja immer diese rosafarbene Brille, mit der sie so Nargles sieht. Und also so eine, ich weiß nicht, wenn ihr jetzt zuhört und euch denkt, was für eine Brille, Harry Potter hat auch nur eine Brille. Also es ist so eine rosafarbene mit so ganz vielen Schnörkeln und so. Und dann war die Person halt so, wo ist die Brille? Und ich so, ich habe keine, ich habe nicht drüber nachgedacht, Hilfe. Und dann war die Person so, soll ich dir eine basteln? Und ich so, wir sind hier irgendwie in irgendeiner Studenten-WG, so, wie willst du jetzt eine Brille basteln vor dieser Party? Und einer so zum Gastgeber, hast du Pappe und einen rosa Buntstift? Und ich nur so, okay. Und dann so gefühlt eine halbe Stunde, eine Stunde später hat er mir diese Brille gebastelt und die sah so gut aus. Die sah wirklich gut aus.
Nice. Und dann also konnte man da durchgucken?
Also es war halt, also die hatte jetzt keine Sehstärke, falls du das meinst.
Nee, ich meine immer. Rosa Farbe hört sich für mich jetzt kurz so an, als wären die Gläser auf die Brille draufgemalt.
Nee, das war einfach so ein Papprahmen, der rosa war.
Ah, okay.
Aber es ist cool, weil dann hatte ich so eine Luna Lovegood-Brille auf einmal aus Pappe und rosa Farbe, also so Buntstift.
Cool.
Ja, genau. Ja. Aber das war ein bisschen abgeschweift jetzt vielleicht. Was wollt ihr denn machen? Würdet ihr Luna Lovegood, aber weiß ich nicht, dann noch irgendwas Crazyes dazu machen. Was wäre euer?
Luna Lovegood passt auf jeden Fall sehr gut zu Halloween, finde ich. Ein bisschen besser als Bo-Katan.
Ja, stimmt.
Laura, bist du auch so gar kein Verkleidungsmensch, so wie wir, oder?
Ich bin ein krasser Verkleidungsmensch. Ich habe eine komplette Verkleidungskiste. Also ich habe eine komplette Kiste, die ist nur dedicated dafür, dass ich Verkleidungen da drin habe.
Meinst du die Prop-Kiste bei uns bei der Arbeit?
Nein, die meine ich nicht. Ich meine tatsächlich eine Kiste bei mir in meinem Haushalt. Ich bin auch tatsächlich damit groß geworden, dass ich eine riesengroße, einen Korb, der war so groß, dass ich mich da reinlegen konnte. So viele Verkleidungen hatte ich. Also ich bin ein sehr, sehr großer Verkleidungsfan, schon von jung auf gewesen. Und dementsprechend habe ich das bis jetzt durchgetragen und habe sehr viele verschiedene Kostümoptionen. Und mein Go-To-Halloween-Kostüm oder Kostüme ist immer was komplett Ausgedachtes. Also ich hasse es, mich in konkrete Menschen zu verwandeln, sondern ich nehme quasi das Motto Halloween, Horror, und renne damit los.
Okay, das ist krass, weil mein einziges Ziel ist es, irgendwie so auszusehen wie Menschen, die es gibt an
Halloween. Das ist doch auch der Witz an der Verkleidung, dass man dann in die andere Person hineinschlüpfen kann. Oh,
Laura, du verstehst das.
Dass man einmal im Jahr jemand anders ist.
Nein, ich bin dann halt sowas wie halt eine Horrorpuppe.
Spooky,
oder,
Laura.
Oder ich bin, was weiß ich, so wie der verrückte Hutmacher, aber eben nicht der verrückte Hutmacher, sondern
verrückte Hutmacherin.
Eine verrückte Hutmacherin habe ich zum Beispiel auf einer Halloween-Party vor, glaube ich, so 4 Jahren oder so gehabt. Da hatte ich auch ganz viele so, da habe ich mir auch ganz viele so Garn-Dinger irgendwie also auf so eine Seil geschnürt und so Garnwickel und die dann irgendwie überall um mich rumgewickelt.
Siehst
noch.
Du, sowas finde ich so cool, aber da fehlt mir einfach das Commitment irgendwie, leider. Aber richtig nice. Ich muss dann zu dir kommen mit meinen Ideen und
ja, ich bastel dann was. Also ich bin immer schon eine Woche vorher am Start. Also eine Woche vorher wird schon intensiv, mindestens eigentlich schon früher. Noch vor eine Woche früher. Es wird vorher schon durchgeplant, es werden noch Sachen gekauft und dann werden Sachen genäht und werden Sachen gebastelt und dann wird Make-up noch dazu irgendwie gemacht. Also es gibt immer irgendeinen Plan und meistens hat es was mit dem Motto von der Party zu tun.
Meistens.
Manchmal aber auch nicht.
Okay, also du bist schon mitten dabei oder wartest du noch auf die Motto-Einladung?
Jetzt für dieses Jahr?
Ja.
Ich warte noch auf die Motto-Einladung. Okay, verstehe. Ich habe aber ja auch im Oktober Geburtstag und ich hatte eigentlich habe ich immer die Einladung rausgeschickt. Eigentlich hatte ich immer einen Halloween-Geburtstag gemacht. Bis vor der Pandemie. Mit der Pandemie habe ich damit irgendwie aufgehört.
Na, es sind ja noch 7 oder 8 Tage von dieser Aufnahme weg, quasi.
Ja, das stimmt, aber ich habe ja jetzt meinen Geburtstag schon gefeiert und dementsprechend will ich jetzt nicht nochmal. Das geht jetzt nicht. Das habe ich für dieses Jahr jetzt schon quasi ausgegeben, die Einladung. Die wurde schon, die kann man nur einmal einlösen.
Mhm, aber Fabian wollte doch jetzt mit seiner Verkleidung zu dir kommen.
Ja, genau, aber ich bin auf jeden Fall per Instagram mit dir verbunden und ich bin gespannt, ob dann eine Halloween-Laura irgendwann im Laufe der nächsten Woche auftaucht. Ich habe mir so überlegt, so bei Verkleidung schön und gut, aber irgendwie müssen die ja auch so ein bisschen praktisch sein. Das heißt also, Mumie ist, glaube ich, ein bisschen unpraktisch, aber so wenn...
Total.
Ja, also vielleicht Dracula, weil, weiß ich nicht, Dracula ist irgendwie cool.
Und so da, klassisch irgendwie.
Ja, ganz
so, ja?
Klassisch. Und da kann man einmal im Jahr so sein, als wäre man irgendwie... hochwohlgeboren und irgendwie cool. Oder Zombie, aber dann weiß ich nicht, wie unpraktisch das ist, wenn einem irgendwie das halbe Gehirn die ganze Zeit aus dem Kopf fällt. Naja, so viel dazu.
Und damit by the way, die Frage, wenn ich unbegrenztes Budget hätte, Maleficent.
Oh.
Ah.
Stimmt, und unbegrenzt Zeit dann aber auch. Ja, eigentlich. Okay, das ist cool.
Okay, du hast gewonnen, Laura. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Quadrataugen, eurem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, geht es diesmal um Halloween-Filme und Halloween-Serien, nicht um Halloween-Kostüme, das nur am Rande. Ja, wir sind Laura Samide, unsere Drehbuchexpertin, die das Gruselige und Unheimliche mag, schon seit sie Buffy guckt. Hallo Laura.
Hallo Fabian.
Und mit dabei ist auch Lisa Oppermann, meine Kollegin von GigaTV Mac und ein kleiner Angsthase, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, das kann man so sagen. Also ich kann nicht behaupten, dass ich mit dem Grusel in der Wiege geboren worden bin.
Okay, irgendwie. Da bin ich dann jetzt auch sehr gespannt auf deine Auswahl für deinen Halloween-Film und deine Halloween-Serie.
Ja, das war spannend.
Ja, glaube ich. Und mich kennt ihr eventuell auch, Fabian Douglas, nicht nur als Videohost von GigaTV Mac, sondern auch als Host von diesem Podcast. Und ich bin ebenfalls ein Riesen-Horror-Fan, so wie Laura. Bevor wir aber über unsere Lieblingsserien und Filme reden, erstmal ein wenig Werbung. In unserer heutigen Zeit ist, glaube ich, nichts gruseliger, als wenn das Internet ausfällt. So viel von unserem Alltag hängt mittlerweile daran. Allerdings, oft liegen die Probleme gar nicht am Internetanschluss, sondern am WLAN. Wie schön wäre es da, wenn es eine intelligente WLAN-Optimierung auf Knopfdruck geben würde? Nun, Vodafone hat genau das im Angebot. Nach einem Software-Update kann das WLAN durch Performance-Analysen optimiert werden und im Problemfall kann der Kundenservice noch besser helfen. Die Vodafone Super WLAN-Option ist für alle Bestands- und NeukundInnen kostenlos buchbar. Mehr Infos dazu in den Shownotes. So, aus der Werbung zurück zu Halloween. Und natürlich wollen wir auch so ein bisschen darüber reden, was macht denn eigentlich ein Halloween-Film oder eine Halloween-Serie aus? Und letztlich könnte ich natürlich das wiederholen, was ich schon zu unserer Weihnachtsfolge gesagt habe, nämlich ein Halloween-Film kann im Prinzip jeder Film sein, mit dem ihr euch auf Halloween einstimmt. Es gibt da also kein richtig oder falsch, aber das ist natürlich zu einfach. Und in diesem Podcast gehen wir auch gerne inhaltlich oder thematisch in die Tiefe. Also, was macht einen Halloween-Film aus? Übrigens haben wir uns damit schon in einem Video auf GigaTV Mac auseinandergesetzt. Wenn ihr also noch mehr Inspiration für einen Halloween-Filmabend braucht, dann schaut doch mal da rein. Link dazu in den Shownotes. Also ganz knapp, um das jetzt mal zusammenzufassen. Halloween kommt wahrscheinlich von All Hallows Eve, also von Allerheiligen. Da gedenken Christen den Toten. Und Halloween ist dann die Nacht vor Allerheiligen. Und angeblich ist in dieser Nacht die Barriere zwischen unserer Welt und der Geisterwelt besonders dünn. Und ich weiß nicht, Lisa, da warst du noch gar nicht bei uns im Team mit dabei, als wir dieses Video über Halloween gemacht haben. Aber in diesem Video habe ich so 4 Aspekte rausgearbeitet, die so ein typischer, traditioneller Halloween-Film haben soll. Also zum einen so irgendein Aspekt von Wildnis oder Isolation im Kontrast jetzt zu Zivilisation, weil in der Wildnis können wir uns so fühlen, wie die Leute damals vor mehreren hundert Jahren, denn Halloween ist ja ein relativ alter Brauch und damals war man halt so geborgen in der Gemeinschaft und alles, was eben außerhalb der Gemeinschaft war, im dunklen Wald, das war besonders gruselig, genau. Und wenn man sich so ein bisschen wieder fühlen will, dann geht man am besten irgendwie nachts im Wald spazieren, dann fühlt man sich wieder ganz allein und den Elementen ausgeliefert, genau. Dann, was auch noch ein Halloween-Film haben sollte, finde ich, ist irgendwie so ein Element des Jenseitigen, also Geister, Dämonen oder irgendwie sowas, denn das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, dass in dieser Nacht eben besonders viele Geister durch die Gegend spuken sollen, dann ist es natürlich auch irgendwie wichtig, dass ein Halloween-Film so eine gewisse Gruselstimmung hat, am besten noch mit Herbstatmosphäre, also geschnitzte Kürbisse, Nebel, irgendwie bunte Blätter und so weiter. Und was ich aber auch noch wichtig finde, Halloween ist ein spaßiger Feiertag oder ein spaßiger Tag. Das heißt, es muss irgendwie so ein gewisses Element des Schabernacks haben. Das waren so jetzt mal meine 4 Aspekte. Weiß ich, Laura, bist du da einverstanden oder siehst du das anders?
Nee, das sehe ich ehrlich gesagt ganz ähnlich. Wobei es ist ja auch ganz interessant, weil man Halloween-Film ja ganz oft auch benutzt, irgendwie um zu sagen, es ist ein Horrorfilm. Wobei ich finde, also Halloween, sagst du eigentlich, dass Halloween-Filme ein Subgenre von Horrorfilmen sind? Würdest du das so bezeichnen?
Das ist eine sehr gute Frage, die habe ich mich tatsächlich so noch nie gestellt, weil Halloween, also ein Halloween-Film, das hat halt vor allem, ist das was Äußerliches, also es geht da mehr um den Look and Feel, nenne ich es jetzt mal, und weniger sowas Thematisches.
Mhm. Aber ich wollte auch gerade sagen, nachdem Fabian seine Definition da uns vorgelesen hat oder vorgetragen hat, dass diese Definition hier eigentlich offen lässt, ob es sozusagen ein Horrorfilm ist oder nicht. Es muss gar nicht zwangsläufig ein Horrorfilm sein. Und das finde ich gut, weil er hier nämlich immer an Halloween, also ich finde Halloween-Filme und Horrorfilme werden immer gleichgesetzt und ich fühle mich da immer ein bisschen ausgeschlossen. Und dann habe ich mich gerade auch gedacht, weil es ist ja auch genauso fair, wenn man halt zum Beispiel dieses Herbstelement hat, dieses, man ist irgendwie jenseits der Zivilisation, das kann ja oder ist ja in vielen Filmen auch, kann ja auch ein Film sein, der nicht oder nicht nur gruselig ist, finde ich.
Ja, stimmt.
Ja, nur so als Statement hier.
Ja, und was man dazu sagen muss, ist jetzt nicht die Definition, sondern das habe ich so für mich festgelegt. Das heißt, ja, man könnte zum Beispiel ja auch sagen, jetzt in der Postmoderne, in der modernen Großstadt sind wir alle so isoliert und von unseren Mitmenschen getrennt, dass ein Halloween-Film auch in der Großstadt spielen kann. Aber ich sag mal traditionell eher nicht.
Laut der Definition des Fabian ist es nicht so.
Okay, dann habe ich ja einen ganz falschen Film heute ausgewählt.
Ja, weiß man nicht, ne? Können wir später nochmal drüber reden. Oder habt ihr vielleicht noch selber so Aspekte oder irgendwie so etwas, das für euch einen Halloween-Film oder eine Halloween-Serie ausmacht?
Ich finde halt dieses, mit was du gesagt hast, mit der Atmosphäre und Herbststimmung und so, das finde ich auch ganz cool. Und ich finde es generell immer gut, wenn so Hexensachen passieren, also wenn so Tränke gebraut werden und solche Sachen. Das mag ich immer sehr. Und für mich ist auch wichtig bei einem Halloween-Film, dass ich ihn gucken und danach auch noch schlafen kann. Das find ich tendenziell auch ganz gut. Aber ich weiß, dass es bei anderen Leuten anders ist. Und also es ist ja gerade dieses Ding, dass man sich ja gruseln will. Und ich will mich auch ein bisschen gruseln, aber nicht so dolle. So.
Verstehe. Und da können wir eventuell dann bei meinem Pick bei Filmen auch drüber reden, denn ich finde, das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Und jetzt weiß ich auch, wo du das sagst mit Trankbrauen und so. Ich weiß, woher du das kommst, um das mal ein bisschen, oder warum du das sagst, um das mal ein bisschen vorwegzunehmen. Ja, dann würde ich doch sagen, fangen wir mal an. Und zwar erstmal würde ich sagen, reden wir über Serien, über Halloween-Serien, Serien, die man zu Halloween gucken kann. Natürlich ist das alles spoilerfrei. Und Lisa, möchtest du gleich mal anfangen?
Ja, kann ich gerne machen. Ich habe vor dem Podcast auch überlegt, so was ich überhaupt alles geguckt habe, was so unter Halloween-Serie fallen würde oder unter Horrorserie. Und ich glaube, ich habe tatsächlich gar nicht so viel gesehen, was so dem Genre einigermaßen entgegenkommt. Ich habe jetzt eine Serie ausgewählt. Ich weiß, ich habe noch nie wirklich jemanden getroffen, der die außer mir kennt eigentlich. Vielleicht kennt ihr die, Wynonna Earp. Habt ihr davon schon mal gehört?
Ich musste tatsächlich googeln, was das für eine Serie ist, deswegen nein.
Das ist so eine kanadische Serie, die lief von so zwischen 2016 und 2021. Und es ist so eine Supernatural-Western-Comedy-Horror-Serie. Und basiert eigentlich so lose auf einem Comic aus den 90er Jahren, ist aber auch sehr von Buffy inspiriert. Und seit ich mit euch angefangen habe, Buffy zu gucken, habe ich auch gemerkt, wie sehr sie von Buffy inspiriert ist. Ich will nicht sagen, also ich glaube, ich habe sie jetzt länger nicht mehr gesehen, aber so komplett geklaut ist es nicht. Aber es gibt da auf jeden Fall die eine oder andere Hommage. Und die Schöpferin Emily Andrews hat auch gesagt, dass das eine große Inspiration für sie war. Und genau, also ihr wisst ja, kennt die Serie jetzt ja nicht. Also das ist geht um Wynonna Earp. Also die quasi die Person, um die es geht, ist so die Namensgeberin für den Serientitel. Und das ist die Urenkelin von Wyatt Earp. Das ist tatsächlich, ich glaube, den Typen gab's also so generell auch im realen Leben und er wurde jetzt aber auch fiktionalisiert. Das ist so ein Sheriff und der hat in der Serie sehr, sehr viele Leute umgebracht. Ich weiß nicht genau, wie es in der Realität war. Und Wynonna, die kommt dann sozusagen an ihrem 27. Geburtstag in ihr Heimatdorf zurück. Das heißt, passenderweise, wie man später rausfindet, Purgatory. Und sie kommt dann halt zurück an ihrem 27. Geburtstag und sie kriegt so eine spezielle Fähigkeit oder eher Aufgabe. Sie muss so Leute töten. Aber die Leute sind eigentlich schon tot. Das sind nämlich Revenants. Das sind sozusagen, also nicht so richtig Zombies, aber so Untote. Und sie muss die sozusagen finden und dann so zurück in die Hölle schicken. Und sie hat diese Aufgabe, weil nämlich ihre Familie unter einem Fluch steht. Und diese ganzen Leute, also wir haben ja schon gesagt, oder ich habe gesagt, Wyatt Earp hat halt diese ganzen Leute umgebracht und dieser Fluch macht sozusagen, dass die immer wieder zurückkommen. Und da muss sie halt diesen Fluch im Endeffekt auch brechen. Und da gibt es so ein paar andere Geschehnisse auch. Also es gibt nicht nur diese Revenants, die zurückkommen, sondern es passieren so ganz viele mysteriöse und gruselige Sachen um dieses Dorf herum. Das ist so ein bisschen wie bei Buffy. Das ist ja, also wie heißt das nochmal? Dieser Hellmouth, also dieser Höllenschlund, auf dem diese Stadt gebaut ist und es ist so ein bisschen so, also eigentlich genauso bei der Serie, da gibt es nämlich das Ghost River Triangle und das ist darauf liegt halt dieses Dorf und das Gebiet ist irgendwie auch verflucht und da ist auch aller möglicher supernatürlicher, übernatürlicher Kram, der da passiert. Und
warte, Ghost River Triangle.
Genau.
Also es gibt einen Fluss.
Ein Geist und ein Dreieck.
Nein. Und das Dreieck ist zwischen den Geistern und dem Fluss, oder?
Ich bin mir nicht mehr so 100%. Ich glaube, es gibt einen Fluss. Ja. Ich weiß nicht, ob an beiden anderen Enden Geister rumschweben. Ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube, vielleicht gibt's auch drei Flüsse. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr so sicher. Aber wahrscheinlich haben sie es einfach so genannt, weil es cool klang und sie so waren so, yo, das ist das Ghost River Triangle. Okay. Und
genau. Ist das eventuell ein Delta? Ein Flussdelta? Ist das vielleicht einfach nur die Übersetzung? Ich weiß es nicht.
Das könnte sein. Das weiß ich leider nicht mehr. Ich werde diese Serie gucken, dann können wir noch mal eine Podcast-Folge irgendwann anders machen, wo wir das detaillierter besprechen. Ich habe nämlich echt keine Ahnung mehr.
Aber das klingt auf jeden Fall schon ein bisschen nach Buffy, weil Buffy muss ja auch Wiedergänger töten. Vor allem, also in erster Linie ist sie natürlich eine Vampirjägerin. Aber was ich mich jetzt gefragt habe, Buffy ist der Vampire Slayer, und Dina hat natürlich auch dementsprechend krasse Fähigkeiten. Mm. Hat denn Myonna Earp auch irgendwelche krassen Fähigkeiten?
Also sie hat eine krasse Waffe, so einen alten Western-Colt, der irgendwie extra gebraucht werden kann, um The Revenant zu töten. Laura, starrt mich an. Hat Buffy auch so eine Waffe?
Nee, aber das ist der von, ist es der von ihrem Ur-Ur-Ur-Großvater?
Ja, dann? Genau.
Ja, macht Sinn, okay.
Ja,
also, also Kevin Costner.
Ist das so?
Das sagt euch jetzt hier wieder nichts, ne? 1990 kam mal ein Film über Wyatt Earp raus, wo Kevin Costner die Hauptrolle und also Wyatt Earp gespielt hat.
Ah, okay, weil ich habe mich nämlich noch gefragt, weil irgendwie kam mir das auch so bekannt vor, dass es da irgendeinen Film oder eine Serie zu gibt und ich habe aber irgendwie gar nichts mehr gefunden und dann habe ich es, glaube ich, daher, weil mir der Name Wyatt Earp dann auch so bekannt vorkam. Aber nee, Buffy ist auf jeden Fall, also Buffy und Manona sind schon beide so also die haben beide schon auf jeden Fall auch so Kampfskills und so. Also Winona ist da, glaube ich, auch ganz gut im. Also ich glaube, Buffy hat noch ein bisschen mehr. Die ist so ein bisschen noch so mit präziseren Kampfmoves und trainierter und so. Und Winona ist eher so ein bisschen, sie geht in eine Bar und kickt drauf los, mäßig drauf. genau, aber die Serie ist echt, also ich fand sie damals echt cool. Ich war da so mega der Fan von. Es ist halt wirklich sehr viel Hommage an Buffy. Es ist ja eine positive LGBTQ+-Repräsentation. Auch sehr witzig, meiner Meinung nach. Ich fand es auch tatsächlich, also damals, vielleicht müsste ich es jetzt noch mal schauen, damals fand ich es auf jeden Fall auch echt teilweise ein bisschen gruselig, also auch gruseliger als Buffy jetzt. Buffy ging, also von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ging Buffy immer noch. Ich weiß nicht, wie das irgendwann wird.
Also in späteren Staffeln. Wir sind noch mitten in der ersten Staffel für die Leute da draußen, die Buffy gesehen haben.
Ja, wir gucken das gerade, weil ich das noch nicht kenne und Fabian auch nicht und Laura mal meinte, wir müssen das mal kennen.
Ich glaube, wir haben ehrlich gesagt, wir haben die ersten 7 Folgen erst gesehen oder
nee, so. Wir haben schon mehr gesehen, oder?
Nee, ich glaube.
Nee? Okay.
Das liegt übrigens nicht daran, weil wir nicht wollen, sondern einfach, weil es in der Moderne sehr schwierig ist, 3 junge Leute, ich nenne jetzt einfach uns mal jung, dazu zu committen, sich regelmäßig zu treffen, um Sachen anzugucken.
Vor allem, wenn wir nicht in der gleichen Stadt wohnen.
Ja, genau. Was ich jetzt so witzig finde, ist, wir haben es jetzt so die ganze Zeit mit Buffy verglichen und dann, das ist bestimmt so, ich habe noch nie davon gehört, das ist bestimmt so eine ganz alte 90er-Jahre-Serie. Nee, die ist von 2016.
Ja, die ist echt,
oder?
Ja.
Wisst ihr, woran mich das auch erinnert? Weil gerade das mit dem Colt, habt ihr Supernatural gesehen?
Ja, also die ersten beiden Folgen und ich bin gestorben. Weil ich hab mich mal überlegt, ich habe die gesehen, nur weil ich mich überlegt habe für meine Masterarbeit damals, ob ich, was wollte ich machen? Supernatural und Winona Earp wollte ich, glaube ich, habe ich überlegt zu vergleichen. Und dann dachte ich, gucke ich mir mal die ersten beiden Folgen Supernatural an. Und es war einfach, die ersten 3 habe ich sogar geguckt.
Die ersten 3 Folgen von 15 Staffeln, die jeweils immer ungefähr 22 Folgen haben.
Ja, also, aber mir wurde gesagt, dass die erste Staffel Supernatural gruseliger ist als Sachen, die später kommen. Und ich fand schon gruselig auch.
Ja, es war schon, naja klar, der Anfang ist schon relativ gruselig. Auf jeden Fall gibt es da auch so einen Colt, nur so. Also okay. Mit dem kann man nämlich Dämonen töten.
Okay, dann ist das vielleicht so eine Mischung aus Supernatural und Buffy, aber in richtig trashig. Also ich meine, Buffy ist ja auch ein bisschen, also vor allem jetzt in der ersten Staffel ja schon ein bisschen low budget, würde ich sagen.
Ja, ja.
Und Winona Earp ist, also wenn euch das stört, Leute, dass Effekte schlecht sind, dann dürft ihr diese Serie nicht gucken, weil die Effekte sind wirklich grauenvoll. Ich habe auf der Wikipedia-Seite vorhin nochmal geguckt. Irgendwann in irgendeinem Jahr wurde diese Serie für visuelle Effekte bei irgendwas nominiert. Und ich war nur so, hat jemand das geguckt, ohne irgendwie das Bild anzumachen oder was?
Vielleicht war ja die Konkurrenz noch schlechter, weiß ich ja. nicht. Oder die Konkurrenzserien hatten einfach keine Effekte. Who knows?
Vielleicht, aber auf jeden Fall, die Serie, irgendwie war das so ein bisschen, ich habe mich daran erinnert, weil ich in der Uni-Zeit echt so das voll geguckt habe und mich voll gefreut habe. Und das Coole an der Serie ist auch, das hat so ein super nettes Fandom. Die sind alle so super lieb und fluffig, die Fans von der Serie. Und ich war da auch mega in der Twitter-Bubble drin. Und
cool.
Genau, kann man mal so schauen, sage ich mal so. Ja. Als Lisa, die nicht krass gruselige Sachen gucken kann.
Wisst ihr was? Das habe ich auch nur durch Zufall letztens irgendwie gesehen. Und ich glaube, das ist aber auch nur im Moment, gerade wenn man Buffy googelt, dann kommt oben kommt so eine Leiste, wo so ein Typ vor so Dracula und so Vampiren, Fledermäusen wegrennt.
Echt?
Ja.
Oh, das ist so wie bei Negroni Spragliato with a Prosecco in it. Wisst ihr noch letztes Jahr?
Das ist, glaube ich, bei allen, oder was heißt, ich will jetzt nicht sagen bei allen, aber bei allen Horrorfilmen, die Google kennt, weil wenn man zum Beispiel jetzt Bram Stoker's Dracula eingibt, dann läuft da auch so ein Mannequin vor einem Vampir mit drei Fledermäusen weg. Also
das ist mir nämlich tatsächlich auch aufgefallen. Supernatural ist nicht markiert worden, scheinbar.
Schade.
Halloween-Serie.
Nee, aber ja, guckt euch mal Wynonna Earp an. Also ich glaube auf jeden Fall, die ersten beiden Staffeln gibt's auf Netflix. Also ich fand's, es ist einfach irgendwie eine coole Kombi auch aus diesem West, oder gab's jedenfalls damals, vielleicht ist es auch nicht mehr da.
Weil ich habe gerade eben nämlich mal gesucht und hier okay, Prime Video. Auf Prime Video sind 4 Staffeln verfügbar.
Oh, okay.
Sagt mir diese Seite.
Na gut, es kann sein, dass ich dann das vertauscht habe, aber auf jeden Fall ist eine coole Kombi einfach durch dieses Western-Ding auch. Das ist vielleicht nochmal was auch ein bisschen anders ist als jetzt bei Buffy zum Beispiel. Ja.
Klingt ja ganz gut. Hast du vielleicht noch irgendeinen Geheimtipp für uns oder eine Honorable Mention?
Ach so. also ist jetzt auch nicht so wirklich so, sag ich mal, so Halloween oder so ein bisschen gruselig oder so. Aber ich bin ja, was kann ich nehmen? Ich bin ein großer Fan von der Serie Brooklyn Nine-Nine. Und da gibt's 8 Staffeln, glaube ich. Und in jeder Staffel gibt es immer eine Halloween-Folge. Und da machen die immer so ein Halloween-Heist. Also es gibt immer so ein Item, so eine Sache, die quasi gefunden werden muss und die dann irgendwo versteckt wird. Und dann müssen sozusagen die Leute in dem Präsidium, die da arbeiten, alle müssen halt versuchen, als erstes diese Sache zu bekommen. Und das ist immer mega witzig, weil sich das von Staffel zu Staffel auch mehr aufbaut und mehr eskaliert. Es werden dann immer eigentlich so Teams zugeteilt. Und es bilden sich aber auch dann sozusagen während dieser Suche, während dieser Allianzen, verschieben sich dann auch immer so ein bisschen die Loyalties. Also es werden dann so neue Allianzen gebildet. Und dann wird auf einmal die Person, mit der man zusammengearbeitet hat, irgendwie getrickt. Und dann denkt man als Zuschauerin so, oh, jetzt müsste eigentlich dieser Gegenstand jetzt da und da sein. Aber dann ist im Hintergrund irgendwas passiert. Irgendwer hat sich von der Decke runtergelassen und, weiß ich nicht, den Gegenstand entführt und irgendwo anders hingebracht und so. Und das ist immer so eine, weiß ich nicht, so eine Tradition innerhalb der Serie, dass es diese Halloween-Jagden gibt. Und es ist nicht gruselig oder so, aber es ist einfach witzig und süß. Und ich liebe Brooklyn Nine-Nine, deswegen wäre das, man könnte einfach alle Halloween-Folgen von Brooklyn Nine-Nine an Halloween gucken.
Warum nicht?
Warum nicht?
Dann ist man auf jeden Fall in der Stimmung, denke ich mal. Ja, das war jetzt ein, sag ich mal, etwas seichterer Einstieg. So, und jetzt kommen wir zu einer, wie schon eingangs erwähnten, Horror-Queen, weiß ich nicht. Laura, jetzt bin ich mal gespannt, was hast du dir ausgedacht oder was hast du rausgesucht für deine Halloween-Serie?
Also je älter ich werde, desto weniger Horror schaue ich.
Weil du so innerlich schon einfach abgestumpft bist jetzt, weil
das
du so
Leben
viel gesehen hast.
Leben ist schon gruselig genug.
Genau, Leben ist schon gruselig genug. In dem Moment tauchte auch gerade meine Katze auf dem Schreibtisch auf. Das war irgendwie so eine Feuerbestimmung. Nee, ich glaube, es tatsächlich hat es vielleicht ein bisschen was damit zu tun, dass es so eine Wiederholung immer wieder gibt. Gerade wenn man so im Body-Horror irgendwie unterwegs irgendwie ist und sich dafür interessiert. Und jetzt bei der Auswahl ist mir halt eben aufgefallen, dass es aber eben ein ganz bestimmtes Genre gibt, was ich immer noch super, super gerne schaue und was mich auch immer noch weiter interessiert. Und was aber nur unter bestimmten Voraussetzungen mich interessiert. Und dementsprechend habe ich sowohl meine Serie als auch mein Film sind eigentlich das gleiche Genre.
Oha.
So, meine Serie, die ich wirklich sehr, sehr, sehr geliebt habe, ist Spuk in Bly Manor, die Fortsetzung von Spuk in Hill House auf Netflix.
Fun Fact, ich kenne den kompletten Plot der Serie, weil ich den letztes Wochenende oder vor zwei Wochen habe ich mal den kompletten Plot gelesen, weil irgendwie es gibt so zwei Figuren in der Geschichte, von denen ich ständig Memes oder so Screenshots sehe. Ja. Und seit einem Jahr überlege ich, boah, ich will jetzt endlich wissen, wer diese Leute sind, aber ich will diese Serie nicht gucken, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich die halt gucken kann. Und jetzt habe ich mir aber wirklich so eine richtig elendig lange Zusammenfassung durchgelesen und ich war schon, also es klang schon irgendwie alles ganz cool, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob ich das, ja, das vielleicht ein bisschen gruselig ist.
Da passiert ja viel.
Ja, genau, das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil das ist eine Serie von Mike Flanagan. Das ist so der Horror-Serien-Experte auf Netflix. Der hat ja davor The Haunting of Hill House oder das, wie heißt es auf Deutsch?
Ja, Spuk in Hill House.
Spuk in Hill House.
Spuk ist auch ein tolles Wort, finde ich. Spuk. Das sage ich viel zu wenig.
Und um das mal schon vorwegzunehmen, Spuk in Hill House war einer, also es war so meine Lieblingsgruselserie damals. Und als ich dann gehört habe, ja, Spuk in Bly Manor ist auch von dem, aber nicht so gruselig, war ich erstmal mega enttäuscht. Da habe ich mir gedacht, oh, das ist aber schade, Manu, weil genau das ist ja das, was ich von so einer Horrorserie, Gruselserie will, nämlich gegruselt zu werden. Dann habe ich sie geguckt und dann fand ich sie tatsächlich besser.
Ja.
Und Laura, vielleicht erzählst du erstmal, worum geht's denn überhaupt?
Also, Spuk in Bly Manor ist interessanterweise kommen die gleichen oder nicht alle gleiche Hauptdarsteller wieder, aber einige von ihnen kehren wieder aus, die auch schon in Spuk in Hill House mitgespielt haben, spielen jetzt aber komplett andere Menschen. So, das erstmal vorneweg. Die Serie spielt eigentlich, also die Haupthandlung, nee, das stimmt auch nicht. Also der Rahmen der Handlung spielt in 2007 in den USA. Und zwar wird dort eine Geschichte erzählt. Und das ist quasi der Anlass, warum wir in die Haupthandlung reinspringen, die in den 80er Jahren spielt, wo eine Amerikanerin namens Danny ihren Verlobten verloren hat und deshalb eine Stellung als Au-pair annimmt im Familienanwesen der Blys.
In einem gruseligen alten Herrenhaus. Was kann da nur schief gehen?
Genau, in einem gruseligen alten Herrenhaus. Und auf jeden Fall gibt es da sehr, sehr viele verschiedene Charaktere. Ich will gar nicht darauf eingehen, wie viele das sind, weil das ist tatsächlich komplett confusing. Aber am Ende des Tages geht es halt eben darum, dass sie eben da, dass sie dafür da ist, um auf die Kinder dort aufzupassen und sie eben auch zu erziehen. Ja. Und scheinbar hat die Erzieherin vorher sich das Leben genommen. Und damit wird eine ganze Kette von Events eben losgetreten und diese Kinder sind am Anfang auch so ein bisschen gruselig, aber irgendwann dann auch nicht mehr. Es sind ganz viele andere gruselige Sachen, die ganze Zeit passieren. Scheinbar sind in diesem Haus unglaublich viele Menschen schon gestorben, auf unterschiedlichsten Arten und Weisen und man kann am Anfang auch gar nicht so richtig rausfinden, warum, also wie das überhaupt alles zusammenhängen könnte oder ob es überhaupt zusammenhängt. Und genau, und es, ich finde, es ist super schwierig, das zusammenzufassen, ohne zu spoilern, deshalb lasse ich es an dieser Stelle wirklich stehen. Also es ist einfach dieses Haus und es passieren gruselige Sachen. Wir springen sehr viel irgendwie auch noch in der Zeit rum, weil, wie gesagt, also Haupthandlung ist in den 80ern, aber wir springen auch irgendwann mal ins 17. Jahrhundert, weil da eben eine Vorgeschichte passiert ist.
Ich finde das immer mega, also in solchen Fällen finde ich es ganz oft, also da denke ich mir so, oh, ich wünschte, ich könnte so solche Sachen besser sehen, weil ich finde, so im Horrorgenre gibt es halt auch super viele unterschiedliche Möglichkeiten, was man machen kann. Und das ist halt auch so eine super coole Möglichkeit, um sozusagen so Horror, der, weiß ich nicht, in der Gesellschaft oder innen in Personen drin stattfindet, so zu verbildlichen und damit so richtig viele coole Sachen zu machen. Und ich finde irgendwie, dass diese Serie sich auch so ein bisschen so anhört, dass da irgendwie so, weiß ich nicht, auch mit diesen Zeitsprüngen und so, dass da so ein bisschen was Besonderes gemacht wurde.
Ja.
Das ist irgendwie so eine Spezialität von Mike Flanagan. Das mag er gerne in seinen Serien, so mehrere Erzählebenen aufzumachen, mehrere Zeitlinien. Okay. Was man vielleicht noch sagen sollte, was mir noch so eingefallen ist, das ist eine Miniserie, genau wie Spuk in Hill House auch. Das heißt, anders jetzt als bei Winona Ryder oder Buffy, es gibt die eine Staffel und das war's. Also Dementsprechend ist das jetzt eigentlich auch was für jemand, der sagt, ich möchte jetzt irgendwie nicht eine neue Serie anfangen und die, ich weiß, die geht 40 Staffeln lang. So, nee, eine Staffel, 8 Folgen. Und ja. Laura gerade so, sind es 8 Folgen oder sind es 10?
Sind 9, oder?
eine unbestimmte Anzahl von Folgen, die man kurz weggucken kann.
Ja. Und es sieht auch echt richtig gut aus. Also die Serien von dem, der hat natürlich so einen eigenen Stil. Ich finde irgendwie, die sehen sich schon ein bisschen ähnlich. Aber wenn man es jetzt vor allem mal vergleicht mit den restlichen Sachen, also die Netflix-Produktionen haben oft so einen Netflix-Look. Mm. Und der ist nicht, ja, weiß nicht, nicht besonders hochwertig. Und bei den Mike Flanagan-Serien, finde ich, die sehen immer sehr, sehr hochwertig aus. Es sind 9 Folgen, du hattest natürlich 9, ne? Recht. Ja. Ich guck gerade auf mein Tattoo, das ich mir auf den Arm tätowiert habe. Ich soll oft öfter auf Laura hören, genau. Das, ja.
Ich soll keine Lügen erzählen.
Ich sage noch kurz, warum ich die Serie ausgewählt habe und warum ich sage, dass sie das gleiche Genre ist wie auch der Film, den ich ausgewählt habe. Und zwar ist es eine Horrorserie, wo ich so viel geweint habe, wie selten bei einem Horrorfilm. Also es war wirklich, ich weine erstmal jetzt nicht, ich weine erstmal grundsätzlich sehr schnell so, aber es ist nicht dieses richtig krasse Heulen. Und bei dieser Serie wusste ich teilweise nicht mehr, was ich machen soll. Ich musste stoppen, weil ich so emotional berührt worden bin von dieser Serie. Und ich meine, das innerhalb von was eigentlich Spuk ist, ne? Also Spuk, Horror, beziehungsweise halt eigentlich eine klassische Geistergeschichte. Das ist schon eher selten, dass das passiert, dass
das heißt, man hat abgeholt wird. Man hat Angst und man weint.
Und man weint dabei, ja.
Cool.
Also, vor allem gegen Ende, würde ich eher sagen. Ich glaube, es verschiebt sich ein bisschen. Also am Anfang ist es noch so dieses typische, also was du auch vorhin gesagt hast, Lisa, es ist ein altes Herrenhaus, was soll da schon schiefgehen, ja? Also du gehst natürlich so mit der Erwartungshaltung in diese Serie rein, jetzt werde ich ordentlich durchgegruselt und dann wird man, also wenn man sich natürlich drauf einlässt, ne, so viel muss klar sein, wirst du dann echt noch überrascht. Ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist. Ich sag's einfach, es ist eine gotische Liebesgeschichte und eine Gothic Love Story ist das.
Ich frag mich gerade, ob es einen Film oder eine Serie gibt, wo damit gespielt wird, dass es so ein gruseliges Haus ist und dann, also es der komplette Film in diesem Haus spielt und man halt, aber dann nichts Gruseliges passiert. Weil das wäre doch, ich meine, ich glaube, es gibt bestimmt mal so als so kleinen, so sag ich, Teil eines Films, wo es so ein Aufbau ist, wo man erst denkt, oh no, gruselig, und dann ist es doch nicht gruselig. Aber so ein ganzer Film, der das voll durchzieht, und in jedem Raum passieren einfach nur so, weiß ich nicht, kommst du rein, denkst du, jetzt kommt so ein Geist auf dich zu, und dann ist da so ein buntes Bällebad oder so. Ich möchte es jemandem pitchen, falls das noch nicht geht.
Ja. Hörst du dann auch so Stimmen aus diesem Bällebad manchmal, die so tun, als wären sie Geister, aber in Wirklichkeit ist es einfach nur Bälle.
Genau. Die reden.
Kennt ihr das Hörspiel Huibu, das Schlossgespenst?
Ja, tatsächlich.
Ich weiß gar nicht, ob es die erste oder zweite Folge ist. Auf jeden Fall kommt da jemand zu Besuch in das Schloss und der glaubt nicht an Geister. Und Huibu sagt dann, na warte, den werde ich dann ordentlich das Fürchten lehren. Und der lässt sich halt einfach, also so, Geister, lächerlich. Ah ja, hallo, Herr Kastellan, mit wo Ihnen da der Kopf abfällt. Ja, danke, dass Sie mir hier die Lampe reichen. Ja, ich gehe dann mal ins Bett, tschüss und so. Und dann am Ende, Spoiler, I guess, für eine Kinderhörspielserie, ja, rast er dann eben doch aus dem Schloss, ist total gespookt. Warum? Weil ihn ein schwarzer Kater zwischen die Beine gejagt ist. Aber mit, Das war ein richtiger Kater und nicht ich, Huibu, das Schlossgespenst. Oh. Im Prinzip ist es kein Film, keine Serie, aber so die Idee gab's schon mal.
Ich finde es auch schön, dass wir alle, also Laura und ich, auch so ohne zu zögern sofort mit Ja geantwortet haben, als du gefragt hast, ob wir Huibu das Hörspiel kennen. Was ich irgendwie toll finde, dass wir das alle kennen und gehört haben.
Ich glaube, irgendwie kenne ich nicht das Hörspiel, sondern das Buch.
Ich bin mir auch nicht 100%, nee doch, ich bin mir schon sicher, dass ich auf jeden Fall das Hörspiel gehört habe, aber ich glaube, ich habe auch das Buch gelesen und ich frage mich gerade, warum. Aber es ist ja, war ja auch nicht gruselig anscheinend.
Ja.
War Huibu das kleine Schlossgespenst, ist doch süß.
Ja, ist die gleiche Stimme übrigens wie der Pumuckl. Was ich noch fragen wollte, Laura, warum Halloween oder was ist das Halloweenige an der Serie?
Naja, deshalb habe ich vorhin gefragt, irgendwie, ob Horror oder ob du das eigentlich damit reinschließt oder nicht, weil ich finde, für mich sind Halloween-Filme oder Serien ja auch sowas, wo ich so einen Grusel-Effekt habe, aber trotzdem, also wo es nicht irgendwie zwangsläufig auf so den Plankenhorror rausläuft.
Also wohliger Grusel.
Ja,
so.
Wohliger Grusel irgendwo, ja, wo ich aber irgendwie so emotional auch irgendwie mit reingezogen werde. Das ist für mich Halloween, weil das halt für mich auch was mit der Jahreszeit zu tun hat, nämlich dieses, okay, es regnet draußen und es liegen lauter nasse Blätter irgendwie auf dem Fußboden und es zieht der erste Nebel irgendwie durch die Stadt und das sind halt so die Momente, wo man dann halt irgendwie gruselige Filme und Serien irgendwie schauen will, die halt so ein bisschen so, ja, so einen Gänsehautfaktor haben, aber eben nicht, ich renne jetzt mit der Kettensäge hinter dir her.
Aber ich glaube, das machen aber alle, also nicht alle anderen, aber ich glaube, viele Leute sind eigentlich so, dass sie dann einfach, weil Halloween ist, dann halt mehr Horrorsachen, also auch so, ja, ich sag jetzt mal klassischen Horror, gibt's das überhaupt, aber auf jeden Fall so nicht Halloweenigen Horror auch gucken. Also ich glaube, man kann einfach machen, was man will im Prinzip.
Ja, ganz einfach. Wir können euch generell nicht vorschreiben, was genau. Ihr zu gucken habt oder was ihr zu tun habt. Aber
ihr
ja,
habt klar. Alle eure ganz eigene Definition von Halloween.
Wir genau. Sind alle individuell.
Ich nicht.
Ich nicht.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu meinem Pick. Und weil ich natürlich ein großer Horrorfan bin, konnte ich mich nicht so ganz entscheiden. Und deswegen werde ich jetzt erstmal so, Moment, das müsst ihr vor eurem bildlichen Auge sehen, wie ich eine riesige Schriftrolle raushole und dann so dumm geht die so durch die Tür auf. Nee, natürlich nicht. Aber so ein paar Sachen will ich noch mal ansprechen, so als Honorable Mentions. Zum einen jedes Jahr wieder Marianne auf Netflix. Ah, das habe ich, haben wir das gesagt? Haunting of Bly Manor kann man auf Netflix gucken.
Ja, ich habe es gesagt.
Okay, Netflix. Cool. Marianne ist auch eine Netflix-Serie und zwar eine französische Horrorserie auf Netflix. Und also die tropft aus jedem Frame, tropft so dieses Herbstfeeling raus. Sie haben das richtig wunderschöne Bilder von der französischen Atlantikküste. Leider, wie das oft so ist bei Horrorsachen, so im letzten Drittel. Also entweder ist man dann so voll on board oder nicht, aber ich fand das dann am letzten Drittel ein bisschen albern. Deswegen ist es jetzt nicht meine Empfehlung, aber ich kann sie allein wegen der Bilder und wegen der, vor allem der sehr gruseligen Sachen in der ersten Hälfte der Serie nur empfehlen. Dann natürlich Haunting of Hill House, habe ich schon gesagt. Ich glaube, was du gesagt hast, Lisa, mit diesen Halloween-Episoden von Brooklyn Nine-Nine, ich glaube, gibt da die gewisse Leute, die werden mir das übel nehmen, wenn ich nicht auch die Halloween-Episoden von den Simpsons erwähne.
Oh ja.
Die, glaube ich, ja jedes Jahr was machen. Die sind ja auch also ikonisch mittlerweile. Aber mein Pick ist auch von Mike Flanagan, nämlich Der Untergang des Hauses Usher auf Netflix. Ist jetzt relativ neu rausgekommen. Das ist eine Edgar Allan Poe-Adaption des gleichnamigen Buches. Ich weiß nicht, kennt ihr das Vorbild? Ich kenn's nicht.
Ich habe von Edgar Allan Poe nur dieses Telltale Heart. Nee, stimmt, ich habe auch irgendwas anderes gelesen, aber diese Kurzgeschichte und noch irgendwas. Aber nicht das, glaube ich. Aber es ist
Nevermore
ja anscheinend
wahrscheinlich, ne? Das Gedicht.
Vielleicht. Aber ja. Ich finde eigentlich, das ist wieder so eine Sache, ich finde eigentlich diesen Schreibstil und so von ihm richtig cool. Und ich habe mich auch schon gefragt, wie gruselig die Serie wohl ist. Weil ich finde so vom, also ich habe mir auch da die Geschichte, glaube ich, so eine Zusammenfassung letztens durchgelesen. Und es klang ganz cool.
Ja, genau. Und dann erkläre ich doch mal, worum es eigentlich geht. Und zwar spielt auf die Opioid-Krise in den USA. Und die Familie Usher ist ganz klar eine Anspielung auf die Sackler-Familie. Vielleicht habt ihr da die entsprechende Folge von Last Week Tonight mit John Oliver geguckt. Im Prinzip kann man sagen, die Familie hat halt ein Schmerzmittel auf den Markt gebracht. Und ich glaube, jetzt muss ich allegedly immer sagen, weil sonst kriege ich rechtliche Probleme. Da sind ganz, ganz viele Menschen eben abhängig von geworden, obwohl es hieß, das Schmerzmittel macht nicht abhängig und sind dann daran gestorben. Und zwar nicht wenige. Also ich glaube mittlerweile schon so Hunderttausende. Und das Unbefriedigende ist, vor allem, wenn man halt bei so großen Dimensionen, du hast eben auf der einen Seite unzählige Tote und auf der anderen Seite ist aber keiner von der Familie in den Knast gewandert, sondern es gab ein paar Vergleiche, vielleicht ist auch irgendwie die Firma hat pleite gemacht, aber die Sackler-Familie ist immer noch unfassbar reich. Und ich glaube, die Prämisse war, was, wenn diese Familie ihr wohlverdientes, schreckliches Ende gefunden hätte? Und das hat sich zumindest glaube ich, dass sich das
Mike allegedly Cunningham
hat. Allegedly. Und rausgekommen ist eben der Untergang des Hauses Usher. Also es wird wieder mit mehreren Zeitebenen gespielt und zwar ganz von Anfang an mit so auch verschiedenen Rückblicken und so weiter. Das heißt, wir wissen schon genau, wie das Ganze ausgeht, nämlich der Herr Usher, der ist eben der CEO von so einer pharmazeutischen Firma, der hat mehrere Kinder und die sind alle tot. Und jetzt geht es quasi herauszufinden, was ist passiert, woran sind die gestorben, warum mussten die sterben und was steckt dahinter? Und also, wie ich das schon gesagt habe, anders als in Mike Flanagans anderen Serien, fiebern wir jetzt quasi mit. Wir fiebern nicht mit den Figuren mit, sondern wir wollen, dass sie untergehen. Wir wollen ihren Untergang. Oh, und jede Folge widmet sich so einem Usher-Mitglied. Wie gesagt, ich habe die Geschichte nicht gelesen, aber ich habe schon ein bisschen im Internet gestöbert. Und wenn man sich so mit Edgar Allan Poe auskennt, dann entdeckt man viele, viele Referenzen. Und dann ist das vielleicht sogar noch cooler, als die Geschichte eh schon ist. Ja, das wäre meins.
Ist es vielleicht sinnvoll, bevor man die Serie schaut, dann direkt vorher Painkiller zu gucken auf Netflix? Die Serie beschäftigt sich nämlich genau mit der Geschichte von der Firma Sackler. Habt ihr es gesehen, die Painkiller auf Netflix?
Nee, ich dachte gerade kurz, du meinst diesen Film, der bald rauskommt. Ah nee, es ist Pain Hustle mit Emily Blunt. Kommt doch auch bald so ein Pharmazie-Film.
Ja, nee, den meine ich nicht. Ich meine die Serie, ja, die dieses Jahr, glaube ich, im August oder so rausgekommen ist. Das mit
ist das eine Serie oder ist das eine Doku?
Nee, das ist eine Serie. Es gibt auch eine Doku, die ist auch, glaube ich, auf Netflix. Die habe ich auch gesehen. Aber, oder es war mal eine Folge von irgendeiner Doku-Serie auf Netflix. Aber es gibt eben auch eine Miniserie auf Netflix mit Matthew Broderick, Taylor Kitsch und Uzo Aduba. Die ist dieses Jahr erst rausgekommen. Und ich habe das Gefühl, wenn du die vorher geschaut hast und quasi sozusagen dann schon vorbereitet bist auf diese Familie, dass es vielleicht dann noch mehr hittet.
Ich wollte noch vorschlagen gerade, ich glaube, was auch hilft, ist, wenn man sich den diesjährigen ESC-Beitrag von Österreich anhört, dann ist man, glaube ich, auch gut vorbereitet auf die Serie. Aber
das musst du für alle, die den ESC nicht gesehen haben, einmal ein bisschen erläutern.
Ja, ESC hat jetzt nicht so viel mit Horror zu tun, aber ich bin ja ein großer ESC-Fan.
Naja, es kommt drauf an.
Naja, stimmt. Und es gibt die haben einen Song namens Edgar Allan Poe gemacht, wo sie einfach die ganze Zeit Edgar Allan Poe, Poe, Poe singen. Ist ein bisschen dumm. Man muss es sich nicht anhören. Es war nur ein lustiger Gag am Rande.
Ach so.
Aber es ist ein Ohrwurm, den ich jetzt habe.
Oh, und wir jetzt auch. Ich wollte mal fragen, also von euch hat keiner die Serie geguckt, oder?
Noch nicht, nein.
Noch nicht.
Nee. Okay, also ich kann sie generell schon empfehlen, weil ich meine, es ist von Mike Flanagan, der Typ, der kann es halt einfach. Die sieht wieder sehr, sehr gut aus. Es ist wieder die bekannte Schauspielerriege, die wir ja auch schon in den anderen Serien von ihm gesehen haben. Insofern, die sind auch echt alle richtig, richtig gut. Was auch wieder so ist, dass die Geschichte mehrere Zeitebenen hat. Also sie wird quasi im Rückblick erzählt. Also der Mr. Usher, der erzählt, der legt quasi ein Geständnis ab. Und dann wird das eben neu, dann wird das eben erzählt im Rückblick. Und dann gibt's noch eine weitere Zeitebene, nämlich in den 80er Jahren, die dann so die Vergangenheit von dem Herrn Usher nochmal genauer beleuchtet und wie es überhaupt zu diesem Ganzen gekommen ist. Sie ist auch nicht so gruselig. Also sie hat natürlich ein paar Jumpscares. Die Tode von den Usher-Mitgliedern, die sind sehr blutig inszeniert und auch alle, also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie, keine Ahnung, einen Herzinfarkt bekommen oder der eine läuft vors Auto, sondern es sind immer sehr fantasievolle Tode, nenne ich es jetzt mal. Okay. Und das ist auch immer so, so, weil man ja schon ungefähr weiß, wie die Leiche aussieht, denkt man so, okay, wie ist der wohl umgekommen oder wie ist die wohl umgekommen? Das ist auch so ein bisschen der Appeal von dieser Serie. Sie hat auch sehr gotisch oder dieses gotische Horror-Flair. Also zum Beispiel der Herr Usher sitzt in seinem alten Kindheitshaus, was total heruntergekommen ist bei Kerzenschein und erzählt eben diese Geschichte. Und das hat einfach so diesen Horror-Halloween-Flair auf jeden Fall.
So ein Oldschool-Horror, so klingt das irgendwie so ein bisschen.
Auch wenn sie jetzt nicht so gruselig ist, weil wir eben schon wissen, wie es ausgeht. Und nun ja, weil wir bei den Figuren auch nicht unbedingt mitfiebern, ob sie es da heile rausschaffen. Ja.
Okay, ja. Also die Dokumentation, ich habe das mal recherchiert, die Dokumentation heißt The Crime of the Centuries von Alex Gibney, den könnte man kennen, weil man Citizen K gesehen hat. Auch eine sehr interessante Dokumentation. Kann ich auch sehr empfehlen. Und The Crime of the Century kann man bei Wow sehen, weil das ist nämlich eine HBO-Serie, eine zweiteiliger Dokumentationsfilm im Grunde genommen.
Und der Song heißt übrigens Who the Hell is Edgar von Taya und Salena.
Nochmal zur Vollständigkeit. Davon habe ich tatsächlich schon gehört, ja.
So viel Kontext.
Schreibe ich mir gleich auf. Was ich noch vielleicht noch sagen wollte, weil normalerweise ist ja immer Laura für die schlauen, kritischen Einwürfe zuständig, weil du es leider nicht gesehen hast, muss ich das jetzt machen. Also nun, die Serie Der Untergang des Hauses Usher hat schon sehr viel spielerischen Horror, den ich auch versucht habe, so ein bisschen ohne zu spoilern, zu euch näher zu bringen. Aber verglichen mit anderen Serien von Mike Flanagan ist Der Untergang des Hauses Usher jetzt also weniger tiefgründig als seine anderen Serien. Also es ist ganz klar, worauf das Ganze abzielt. Es ist von vornherein eindeutig, was so hier quasi die Metapher ist, nämlich die Opioidkrise. Und jetzt zum Beispiel verglichen mit Der Spuk in Bly Manor, wo es ja um ganz was anderes geht, wo es ja sehr viel, wo du wirklich dranbleiben musst, um dann zu checken, was ist jetzt eigentlich so die eigentliche Geschichte des Ganzen. Also ganz so tiefgründig ist es nicht, aber ich finde, das ist gar nicht schlimm. Es muss ja nicht immer super tiefgründig sein.
Ja, der Typ kann ja nicht immer das Gleiche machen. Also
genau. Ja, dann würde ich sagen, war's das mit den Halloween-Serien. Und dann lass uns doch jetzt mal über die Halloween-Filme reden. Auch das ist wie die Serien spoilerfrei. Denke zumindest, dass es spoilerfrei ist. Ansonsten kriegt ihr auch vorher noch eine Spoiler-Warnung.
Jetzt neu, Spoiler.
Jetzt neu mit Spoiler. Genau, und Beschleunigungslöchern. Wir haben alle unsere ausgewählten Filme übrigens in letzter Minute geändert, was ich ganz witzig fand. So, ich habe heute Morgen unseren Team-Messenger aufgemacht und da ist mir Lisa schon zuvor gekommen. Lisa, was hattest du denn ursprünglich ausgewählt?
Ach, ich wollte ursprünglich über Alien reden, weil das Witzige ist ja, dass ich halt so mit so Horrorsachen viel weniger ein Problem habe oder es auch eigentlich manchmal ganz cool finde, wenn das mit Sci-Fi zusammenhängt und dann genau sowas ist wie zum Beispiel Alien oder halt so Creature Features oder sowas finde ich irgendwie immer ganz cool. Und dann ist etwas passiert und zwar habe ich am Wochenende zum ersten Mal jemals den Film Hocus Pocus gesehen von 1993, glaube ich. Und ich war danach, ich möchte fast sagen, fassungslos, dass ich Jahre meines Lebens ohne diesen Film verschwendet habe. Habt ihr alle Hocus Pocus gesehen? Von Laura weiß ich auf jeden Fall.
Ja, ich hab ihn gesehen. Aber das ist sehr so witzig. Cool. Oh, im Kino sogar. Okay, richtig, weil er läuft nämlich jetzt, wenn man ihn nicht im Kino gesehen hat, kann man ihn auf Disney Plus nachholen. Weil auf der einen Seite bin ich jetzt ein bisschen traurig, dass du nicht Alien genommen hast, weil es ist halt einfach einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme. Auf der anderen Seite, glaube ich, hätte ich dich ein bisschen gepiesackt, warum das von allen Filmen dein Halloween-Film-Pick ist. Denn klar, Alien, so ein bisschen, wenn die da auf dem Mond gelandet sind sie so ein bisschen isoliert und in der Wildernis, in Anführungszeichen. Aber so traditioneller Halloween-Horrorfilm ist es natürlich nicht.
Es gibt eine Katze.
Okay, aber sie ist keine schwarze Katze. Das Hocus stimmt. Pocus dagegen, also wenn man sich allein das Intro anguckt oder halt den Beginn des Films. Mm. Also es ist der Inbegriff von Halloween.
Es ist wirklich der halloweenigste Kram, den ich jemals gesehen habe. Und ich muss auch sagen, als ich angefangen habe, den Film zu gucken, also erstmal, ich habe lange nicht mehr so laut alleine vor dem Fernseher gelacht. Aber die ersten 10 Minuten des Films dachte ich so, was geht bei diesen Hexen? Was in Gottes Namen bin ich sehend? Also ich war wirklich so, was zur Hölle? Ich kann ja mal kurz erzählen, worum es geht. Also für alle, die noch nicht gesehen haben, aka ich vor 4 Tagen. Genau, so 3 Hexenschwestern, die chillen so im 17. Jahrhundert in Salem rum und die locken sehr hexenmäßig, muss ich sagen, Kinder in ihre Hütte, um ihre jugendlichen Energien aufzusaugen, damit sie dann selbst wieder jung sind. Und die Kinder sterben dann halt dabei auch. Das ist halt, ja, nicht so cool. Und die Hexen werden aber irgendwann entdeckt, also dann im 17. Jahrhundert und gehängt, aber können vorher noch mit einem Fluch sicherstellen, dass sie halt irgendwie wieder zurückkommen können, wenn jemand, also eine Jungfrau, eine mysteriöse schwarze Kerze wieder anzündet. Und das passiert dann relativ am Anfang des Films auch. Und die Hexen, die fangen dann quasi da an, wo sie aufgehört haben. Also die wollen einfach wieder Kinder snacken. Und dann gibt's halt so zwei Teenager und die Schwester von einem Teenager und eine Katze, die verflucht ist, und die wollen das halt alle verhindern. Und ja, dieser Film ist tatsächlich sehr cool für Leute, die so ein bisschen Halloween-Feeling haben wollen, aber halt auch nicht so ganz so krasse Gruselsachen sehen können. Also es gibt halt, wie Fabian schon meint, es gibt absolut viele Halloween-Elemente. Es gibt, wie schon gesagt, eine Katze, es gibt einen Friedhof, es gibt eine einsame Hütte im Wald, es gibt Hexen, es gibt coole Tränke, es gibt alles. Und der Film ist meiner Meinung nach nicht nur nicht gruselig, sondern einfach absolut witzig. Ich finde den, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr den auch so witzig findet, weil ich kann mir vorstellen, also dass die Geschmäcker da sehr auseinandergehen, weil der teilweise sehr übertrieben ist und auch so, wie ich finde, im besten Sinne overacted ist. Ich weiß nicht, wie ihr den findet.
Ich liebe den Film über alles. Ich glaube, ich habe den schon so oft gesehen. Also ich habe, wie gesagt, ich habe den damals, als der ins Kino kam, weiß ich noch, dass wir uns darauf wirklich vorbereitet haben. Also oh. wir haben das markiert im Kinoprogramm. Wir haben mit unseren Eltern abgesprochen, dass wir da an diesem Tag dringend ins Kino gehen müssen. Wir haben uns die Tickets besorgt. Also wir waren extrem vorbereitet auf diesen Film. Wir wurden nicht enttäuscht. Wir haben ihn dann auch nochmal am gleichen Wochenende gesehen und unsere Eltern mit reingenommen in den Film, weil wir gesagt haben, ihr müsst diesen Film gucken. Das ist der beste Film, der jemals gemacht worden ist.
Oh, ist das süß.
Zwölfjährige Laura und ihre beste Freundin. Meine Mutter war eher so, ja, okay.
Ich habe aber auch schon überlegt, den nochmal zu gucken jetzt. Ich hatte den fast danach direkt nochmal wieder angemacht, aber ich habe dann stattdessen den zweiten geguckt. Mhm. Und ich weiß nicht, Fabian, hast du den auch schon öfter mal gesehen? Oder einmal und dann warst du so, ja,
nur
okay.
Den ersten.
Ja, aber der erste, ich finde, das Geile an dem ersten Film ist halt, es gibt halt so viele geile One-Liner. Ich meinte auch danach in meiner Kritik will ich jetzt nicht nennen, in meinen drei Sätzen, die ich auf Letterboxd dazu geschrieben habe, dass ich ab jetzt nur noch in Hokus-Pokus-Zitaten kommunizieren werde, weil es gibt einfach so viele geile Sprüche, die kommen dann so unerwartet und es ist dann immer komplett übertrieben, irgendwie auch kreativ oder auch Sachen, die man einfach nicht erwartet in dieser Situation. Also es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es, glaube ich, kein Spoiler so richtig, aber es gibt so eine Szene, wo die Hexen einmal an so einem, na, obwohl es vielleicht ein bisschen Spoiler, aber dann erzähl es, glaube ich, lieber nicht. Es ist nicht wirklich wichtig für die Handlung. Also sie sind auf jeden Fall eingesperrt und es wird, weil die in der Schule sind, und da wird so nebenbei so eine Französisch-CD irgendwie abgespielt. Und dann sind die halt ganz lange da eingesperrt und die sind auf der Suche nach so einem Buch, und dann kommen sie raus und dann sagt sie auf einmal irgendwas auf Französisch, auf so richtig übertrieben energisch. Und ich musste so lachen darüber, weil das irgendwie einfach so dumm war. Und diese Hexen sind doch, also dieses Trio, also die werden gespielt von Bette Midler, spricht man sie aus, ne? Bette Midler, ne? Die ist so die Anführerin der drei Geschwisterhexen. Dann Sarah Jessica Parker ist so eine, ja, dumme, flirty Hexe.
Die dumme, flirty Hexe, wer kennt sie nicht?
Ja, und Katie Najimy ist so eine verpeilte Good Vibes Hexe. Sie schlägt auch einmal vor, dass sie so einen Beruhigungszirkel machen sollen, als die Bette Midler Hexe ein bisschen ausrastet wegen irgendwas. Und ich finde das halt so geil, weil die halt einerseits sind die halt so klassische Hexen, sag ich mal. Also die sind so böse und haben so hinterhältige Pläne. Und dann sind die aber auch manchmal so komplett dumm und so komplett leicht, in das Licht zu führen. Und werden so super easy verarscht und sind dann so, ach scheiße, jetzt haben wir uns wieder in das Licht führen lassen. Und ja, dann hat es halt auch noch diesen ganzen 90, also es wird kombiniert, also mit diesem Classic 90er Jahre Skaterboy 90s. Flair und ich finde es einfach, ich werde das jetzt ab jetzt jedes Jahr gucken. Ich werde es auch dieses Jahr, glaube ich, nochmal gucken. Ich finde den super, diesen Film. Ich kann nicht fassen, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe.
Wir haben den tatsächlich immer in einem Raum bei unseren Halloween-Partys auf nonstop laufen gehabt. Also es gab immer einen Raum bei uns und da lief dieser Film.
Der Hokus-Pokus-Raum.
Der Hokus-Pokus-Raum. Ja,
ist ein bisschen schwierig. Ja. Ich finde Hokus-Pokus, ja.
Ja, sorry. Nee, ich glaube, was ich an dem Film jetzt auch immer noch cool finde, ist tatsächlich genau diese Charme-Offensive, die diese drei Frauen da irgendwie mitbringen. Was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, als ich ihn wieder geschaut habe, und ich glaube, das ist mir auch, fällt mir jedes Mal wieder auf, dass ich sehr, sehr willkürlich manchmal finde, was sie dann schon wissen und was sie noch nicht wissen. Also sie kommen halt irgendwie aus dem 17. Jahrhundert und werden wieder aufgeweckt. Und dann wissen sie natürlich erstmal nicht, was ein Bus ist und was ein Auto ist, wissen aber, dass wenn sie neben einem Auto herfliegen, dass sie solche Sachen sagen können wie, halt sofort, fahren Sie an die Seite.
Ich brauche ihren Führerschein.
Zeigen Sie Ihren Führerschein. Weil natürlich wissen die, was ein Führerschein ist, das ist klar.
Das kann die halt ganz, das ist aber gegen Ende des Films, das können die schon gelernt haben zwischendurch.
Ja, zwischendrin. Auf jeden Fall. Da hat irgendjemand ganz random ihnen ganz zufällig erklärt, was ein Führerschein ist.
Ja, der Typ im Bus, als sie weiter mitgefahren sind.
Stimmt. Was ihr halt auch nicht wusstet, ist, dass es in Massachusetts damals schon so Pferdeführerscheine gab. Ne? Man kann es nicht einfach eine Kutsche fahren. Da brauchst du vorher einen Ausweis dafür.
Ich habe auch einen Rollbrettführerschein in der zweiten Klasse gemacht. Also man braucht für mehr Sachen Führerscheine, als man denkt.
Ein Rollbrettführerschein.
Ich weiß gar nicht, was wir machen mussten. Ich glaube, so 50 Meter auf so einem Rollbrett fahren oder so. Ich bin mir nicht sicher.
Ist das ein Rollbrett?
Ich wollte gerade sagen, ist das das deutsche Wort für Skateboard oder?
Nee, das ist tatsächlich ein. Nein, halt, stopp. Ich ehrlich gesagt, ich frage mich, warum wir das machen mussten. Also ihr kennt doch diese, wenn ihr im Baumarkt seid, da gibt's doch einfach so eine quadratische Holzplatte, wo so Rollen drunter sind.
Ja.
Und aus irgendeinem Grund hatten wir die in der Sporthalle und konnten dann da so auf dem Bauch mit rumrollen oder so. Und anscheinend mussten wir dafür den Führerschein machen. Ich habe keine Erklärung für dieses Geschehen, ehrlich gesagt.
Vielleicht war den Lehrerinnen und Lehrern einfach auch nur langweilig. So, verdammt, wir müssen noch so und so viele Stunden füllen.
Ich finde das auch schön, wie ich das gerade einfach so nebenbei erzählt habe, als wenn das so die normalste Sache der Welt wäre. Ja. Schreibt uns Leute unter sprichmituns@jellyfish.com ist es, ne?
Ja.
Schreibt uns mal, ob ihr einen Rollbrettführerschein habt oder davon gehört habt. Oder schreibt mir auf Instagram.
Da wäre ich auf jeden Fall sehr interessant. Und nochmal vielleicht zurück zu Hocus Pocus. Es wird dich nämlich schockieren, Laura, obwohl du mit allem Einsatz gesorgt hast, dass möglichst viele Leute den Film gucken, war der kein großer Boxoffice-Erfolg.
Also das will ich nicht glauben.
Ja, ich bin auch selber, ich kann es gar nicht fassen.
Ich habe nicht mitgekriegt, weil ich meine,
Laura hat einfach das ganze Geld für den Film gemacht, indem sie so 20 Mal reingegangen ist und dachte, das hat gereicht.
Ja, hat wohl irgendwie 28 Millionen Dollar gekostet, hat aber nur knapp 49 Millionen eingespielt, war jetzt also nicht wirklich erfolgreich, aber ich denke mal auch durch Wiederholungen im Fernsehen, aber weiß ich nicht, auch vor allem durch das Hexentrio ist es mittlerweile schon ein kleiner Kultfilm. Also wenn, ich glaube in Deutschland nicht ganz so, aber in den USA ist es auf jeden Fall ein Kultfilm. Jeder hat Hocus Pocus gesehen.
Total. Ich glaube auch der zweite ist dann, also es gab ja dann, der zweite ist, glaube ich, 2019 oder sowas rausgekommen. Und ich fand den leider nicht so ganz so gut wie den ersten, aber der hat auf jeden Fall, glaube ich, so viel eingenommen, dass jetzt im Juni oder Juli noch ein dritter auch angekündigt wurde. Hm. Also mal sehen.
Ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, Lisa, du hast, drei von vier Aspekten von meiner Fabianschen Horrorskala hast du erfüllt.
Schön.
Wildnis oder so. Naja, doch, wenn wir das Intro mit reinnehmen, dann auf jeden Fall 4 von 4.
Ja.
Also,
kriegst du jetzt einen Halloween-Führerschein?
kriegt jetzt alle nach dieser Podcast-Folge einen Halloween-Führerschein.
Oh, danke. Ja. Das finde ich toll.
Laura, du hattest dir auch einen anderen Film erst ausgesucht. Welcher war das denn bei dir?
Genau, also ich hatte erst, weil ich keine Zeit hatte, wirklich drüber nachzudenken und dass mein Go-To-Horrorfilm ist, Martyr ausgesucht, 2008 französischer Horrorfilm, sehr blutig, also wirklich sehr blutig, aber auch schon auch so ein bisschen psychologischer Horror und vor allen Dingen auch mit einer sehr, wie ich finde, sehr, sehr interessanten Auflösung und einer sehr interessanten Meta-Ebene, die dadurch aufgemacht wird. Genau, den hatte ich ursprünglich ausgesucht und dann habe ich aber am Wochenende endlich es geschafft, Personal Shopper von meiner Watchlist runterzustreichen und habe ihn gesehen, weil ich dachte, okay, ich brauche vielleicht doch nochmal irgendwie so ein paar, beziehungsweise nee, ich glaube, es war auch wirklich einfach irgendwie so, es war so das Wetter und ich wollte irgendwie Freitagabend noch einen Film gucken, der ein bisschen horrorfilmig ist. Und dann habe ich Personal Shopper endlich gesehen. Und
den habe ich auch seit Ewigkeiten schon auf meiner Watchlist. Erzähl mal, was da so abgeht.
Aber Entschuldigung, den gibt es nicht irgendwo im Abo, oder? Den muss man kaufen.
Nee, ich habe den auf Amazon geguckt mit Werbung.
Ah, okay, verstehe.
Man kann den mit Werbung nämlich einfach gucken.
Okay, cool, dann erzähl mal, worum es geht.
Die Werbung kommt immer in den blödesten Momenten, muss man
sagen. Wie immer, wie früher, Nostalgie.
Das ist wirklich richtig krass. Also wirklich, wenn so ein Horrormoment kommt oder so eine Auflösung, so ein Blick kommt und dann so Werbung.
Kann man, oh, jetzt will ich aber wissen, kurz, sorry, bevor ich unterbreche, aber kann man denn die Werbung pausieren in dem Fall? Oder ist das so wie früher, dass man dann in so einem Affenzahn irgendwie in die Küche rennen und sich Snacks holen muss, so übers Sofa springen, wieder zurück, wenn der Film wieder anfängt? Oder kann man es, weil Streaming ist, einfach auf Pause drücken?
Naja, du kannst ja im Film immer auf Pause drücken. Ich weiß nicht, ob du in der Werbung kannst du, glaube ich, auch auf Pause drücken. Aber ich habe
okay, weil, hätte ja sein können, weil es Werbung ist und dass es irgendwie anders programmiert ist oder ja. So. Ich weiß nicht.
Das ist so ein bisschen wie, wenn man bei Join auf Pause drückt und dann immer alles abstürzt.
Ist das so?
Das ist richtig dumm.
Wenn das du bei Join
so,
gut.
Du guckst bei Join The Voice oder so und es ist so drei Stunden und du drückst irgendwann willkürlich auf Pause, weil du mal aufs Klo musst und du kannst damit rechnen, dass wenn du zurückkommst, dass erst Werbung kommt und dann wieder bei Minute 1 angefangen wird und wenn du vorspulen willst, geht's nicht.
Das klingt super, das muss ich unbedingt ausprobieren.
Ah, das ist ein richtig gutes Streaming-Erlebnis, sage ich euch. Das ist richtig gut. Okay, also Personal Shopper ist rausgekommen 2016, ist, wie wir jetzt eben gerade schon etabliert haben, auf Amazon verfügbar, man kann sich das mit Werbung anschauen, ist ein Film von Olivier Assayas, hoffentlich ausgesprochen so, ein französischer Regisseur. Die Hauptdarstellerin ist Kristen Stewart und es spielt mit unser aller liebe, geliebter, der Berliner Schauspieler. Wenn du Berliner Schauspieler googelst, dann wirst du ihn finden. Lars Eidinger.
Ach, der ist auch, ach nee, das kann ich schon wieder unterbrechen. Aber ja, Lars Eidinger.
Ja. Also ich habe letztens tatsächlich, warum auch immer, ich glaube, ich war schon ein bisschen müde, seinen Namen vergessen und habe gesagt, naja, der Berliner Schauspieler. Und wenn du
kann das sein,
googelst,
dass ich dabei war?
Und ich glaube, du warst dabei und wenn du das googelst, du findest Lars Eidinger. Wirklich jetzt. Kein Scherz.
Er hat den Berliner Schauspielführerschein.
Ja, er hat den Berliner Schauspielführerschein. Ganz spannend, ich sehe den auch ständig in Berlin. Ich weiß auch nicht, warum, aber der ist einfach hier.
Ist hier. Da will ich mir Gedanken machen.
Der kommt irgendwie in die gleiche Bäckerei reingelatscht. Den sieht man auf dem Flohmarkt. Der ist einfach da.
Lars Eidinger, falls du das hier hörst, erkläre dich.
Ja, was ist da los? Warum bist du überall? Gibst dich einmal, genau. Gibst dich mehrmals? Müssen wir uns Sorgen machen? Was ist da los? Genau, also, und es geht um eine junge Frau, die lebt in Paris, heißt Maureen. Gespielt von Kristen Stewart und die ist, wie der Titel schon verrät, Personal Shopperin und zwar für ein Supermodel / eventuell Schauspielerin, weiß man nicht so genau, namens Kira und ist halt damit beschäftigt, die ganze Zeit Klamotten für die abzuholen in London und fährt dann wieder zurück nach Paris, muss dann zu Cartier und da so Sachen abholen und bringt die dann, also hat auch einen Schlüssel für ihre Wohnung, bringt die dann halt in ihre Wohnung irgendwie so rein. Versucht manchmal irgendwie mit ihr irgendwie zu kommunizieren, aber die Frau ist relativ drüber so. Genau, und gleichzeitig ist Maureen aber auch noch ein Medium. Und ihr Bruder...
Natürlich.
Ist ein Nebenverdienst. Und ihr Bruder war auch ein Medium. Also vor einem Jahr, ihr Zwillingsbruder, ist vor einem Jahr in Paris gestorben. Und sie versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen, weil sie so einen Deal miteinander hatten, dass er ihr ein Zeichen senden wird, falls er eben stirbt. Und sie versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen, und zwar in dem alten Haus, das alte Haus, in dem sie groß geworden sind. So. Und genau, und es ist halt eigentlich auch wieder eine klassische Geistergeschichte. Also es kommen definitiv Geister vor. Es wird Ektoplasma gekotzt. es passieren irgendwelche Sachen, die hin und her fliegen, es fallen Sachen zum Boden und schweben durch die Luft und so weiter und so fort. Gleichzeitig ist es aber eben auch eine sehr moderne Geschichte, weil halt einfach sehr viel stattfindet in Paris und auch teilweise dann, wenn sie in London ist, in London. Und es kommt halt noch so eine weitere Horrorebene hinzu, weil sie die ganze Zeit dann Textnachrichten bekommt von einer unbekannten Nummer und dann eigentlich wie so eine Stalker-Geschichte irgendwie auch noch so reingezogen wird, wo dann diese unbekannte Nummer sie dann auffordert, irgendwie in ein Hotelzimmer zu kommen und sie dann halt nicht so genau weiß, wer das ist und was da eigentlich los ist und ob das vielleicht ihr Bruder ist, der mit ihr kommunizieren will und dass das Zeichen ist, dass er eigentlich jetzt quasi in ihrem Handy ist, weiß man nicht genau.
Krass, okay. Und was würdest du sagen, ist der Film auf der, wie war es, fabianischen Halloween-Skala?
Die fabianische Halloween-Skala könnte bei diesem Film relativ verrückt werden, weil einfach viele Sachen nicht angetickt werden oder halt irgendwie ganz komisch angetickt werden, weil es halt wie eine moderne Version davon ist. Also was man jetzt schon festhalten kann, es kommt viel zu wenig Orange und Lila in dem Film vor, um wirklich zu einem richtigen Halloween-Film zu werden.
Okay.
Es kamen auch keine schwarzen Katzen vor. Gleichzeitig, wie gesagt, Ektoplasma. Also ich weiß nicht, inwieweit das wieder rausreißt irgendwo.
Gibt auf jeden Fall extra Punkte. Was mich jetzt noch interessiert, weil gut, dass du das mit dem Geist gesagt hast, weil ich habe ganz kurz, okay, von dem Film habe ich noch nie was gehört, ganz kurz bei Wikipedia geguckt und so die ersten so Zeilen gelesen, so okay, es klingt jetzt eher nach einer Rom-Com. aber wie gruselig ist denn dieser Film eigentlich?
Ich fand, also, und da sind wir wieder bei dem Punkt irgendwie, was ich schon vorher meinte, ich brauche eine emotionale Verbindung, um mich wirklich zu gruseln. Ich hatte bei dem Film wirklich teilweise Gänsehaut, weil es gibt wirklich, also ich meine, es gibt Jumpscares, ja, aber es gibt auch sehr viel psychologischen Horror und also gerade diese ganze Geschichte, wenn sie dann halt irgendwie wirklich Geister sieht, ne, und die dann da irgendwie so rumfliegen und eben mein Ektoplasma sieht und so weiter und sehen aber dann natürlich, sie rutscht es dann immer wieder auf eine andere Ebene natürlich, weil sie dann auch so professionell drüber spricht, weil sie ja ein Medium ist und dann mit ihrer Freundin darüber spricht. Ja, und dann kam der Geist und hat Ektoplasma gekotzt. So, also das ist halt, also es ist sehr interessant irgendwie, wie damit umgegangen wird, weil es gibt definitiv Horrorelemente und es gibt, ist definitiv gruselig auch oft, aber der wahre Grusel entsteht ja lustigerweise auch dann, wenn halt einfach diese unbekannte Nummer ihr die ganze Zeit schreibt und dann eigentlich so ein Psychohorror irgendwie auch entsteht, weil man nicht genau weiß, okay, inwiefern wird sie da gerade irgendwie in was reingezogen oder wird auch nochmal, also wie, inwieweit wird das ausgenutzt, dass sie da irgendwie aufmacht, ja, und das Ganze wird aber auch immer wieder zur Geistergeschichte wieder mit, also zurückgezogen, das ist damit ganz eng verknüpft und auch das Ende des Films ist ganz eng damit verknüpft. Also jetzt eben nicht ohne zu sagen, also nicht zu sagen, was passiert, aber es ist damit eng verknüpft und deshalb, also es ist schon, es ist definitiv ein Horrorfilm, es ist definitiv ein Geisterfilm.
Da hast du mich jetzt sehr neugierig gemacht, denn ich bin ja immer auf der Suche nach vor allem auch guten Horrorfilmen, denn Horrorfilme gibt's wie sprichwörtlich Sand am Meer. Aber die meisten sind dann doch eher Schrott, denn Horrorfilme, die lassen sich sehr billig produzieren und spielen dann an der Kinokasse dann wieder relativ betrachtet sehr viel ein. Deswegen gibt es leider ziemlich viel Mist. Aber das klingt doch richtig gut, vor allem wenn es das Laura Seal of Approval hat, bin ich doch sehr gespannt.
Er ist auch, also er ist wahnsinnig abgefeiert worden beim Cannes Film Festival 2016. Also wirklich, also auch nochmal, also es geht schon in Richtung Arthouse bei dem Film auch, ne? Darf man auch nicht, also es ist ein Arthouse-Geisterfilm.
Ein Arthouse-Geisterfilm.
Ja, ich finde, das klingt cool.
Das klingt sehr cool. Gut, dann kommen wir doch zu meinem Pick für meinen Halloween-Film. Und wie bei den Serien auch, habe ich da eine ganze Menge. Denn ursprünglich habe ich gedacht, naja, das ist ja eigentlich total easy, also total selbstverständlich. Ich nehme einfach meinen Lieblingshorrorfilm der jüngsten Zeit, nämlich Hereditary. Ich weiß gar nicht, ob ihr den gesehen habt, aber ich den geguckt habe, 2018, war ich wirklich so geflasht von diesem Film. Und das ist nun nicht oft so, dass ein Horrorfilm rauskommt, der mich so plättet. Dann habe ich ihn aber natürlich für diesen Podcast eben nochmal geguckt, um zu wissen, okay, aber also ist das jetzt so ein Einmal-Ding gewesen oder funktioniert er auch, wenn man ihn nochmal anguckt? Und dann habe ich gecheckt, okay, also es passt inhaltlich, also es geht um Tod, also jenseitig, auch optisch, die Familie, um die es da geht, die wohnt in so einem gruseligen Haus im Wald, aber der Film ist nicht fun. Und Halloween ist fun. Also wenn ich den Film geguckt habe, will ich mich danach im Bett verkriechen und in so eine Fötusposition begeben. Aber ich würde danach nicht irgendwie auf eine Party gehen. Und deswegen ist es jetzt nicht mein Pick für den Film. Ich vielleicht noch als Honorable Mention. Scary Stories to Tell in the Dark läuft auf Netflix. Ich weiß nicht, ob ihr das geguckt habt. Das ist, ja, darum geht es um eine Gruppe von Teenagern, die brechen an Halloween in ein verfallenes Herrenhaus ein, finden dort ein altes Buch, in dem gruselige Geschichten drinstehen. Und diese Geschichten werden dann Wirklichkeit.
Oh no.
Ja, es basiert auf einer Kinderbuchreihe, also dementsprechend ist das Zielpublikum wahrscheinlich ein bisschen jünger. Aber nichtsdestotrotz fand ich den echt nicht schlecht. Soll sogar auch ein Sequel dazu geben. Dann, nachdem ich also gemerkt habe, okay, Hereditary ist es nicht, dann habe ich so, okay, was nehme ich dann? Dann habe ich mir gedacht, ach klar, lass mich einen Klassiker nehmen, Bram Stoker's Dracula. Ich weiß nicht, habt ihr den geguckt?
Ja.
Ja. Und ich wusste noch von dem, der hat so eine ganz krasse Bildsprache. Also der hat Bilder, wenn du die gesehen hast, die das ist wieder so typisch Halloween, so dieses ganz Gothic-mäßige. Fun Fact, Francis Ford Coppola, der Regisseur, der wollte für diesen Film, der ist 92 rausgekommen, also normalerweise hätte man da wahrscheinlich ganz viel mit CGI gearbeitet, und er hat gesagt, nein, ich will in diesem Film kein CGI haben. Und sein Visual Effects Team, das er da damals angeheuert hat, das hat gesagt, ja, aber anders kriegen wir die Effekte, die dir da vorschweben, nicht hin. Dann hat er die alle gefeuert, seinen Sohn angestellt, und oh, der hat alles mit In-Camera-Tricks gemacht. Also es gibt da zum Beispiel so einen ganz bekannten Shot, da sieht man so das Tagebuch von Harker, und oben am Rand des Tagebuchs fährt so ein Zug drüber, weil er gerade im Zug sitzt. Und das hat man dadurch erschaffen, indem man ein metergroßes Tagebuch gebaut hat, und der Zug ist so ein Modell, was dran vorbeifährt. Also total cool. Das ist ein bisschen
wie bei Star Wars mit den Raumschiffen früher.
Genau. Also nur, dass halt der Film zu einer Zeit rausgekommen ist, wo man das auch alles easy mit CGI hätte machen können, nur sehr dann wahrscheinlich nicht so cool aus. So, habe ich gedacht, also der ist es, den habe ich mir dann extra gestern nochmal angeguckt. Ich habe allerdings dann gemerkt, die Effekte sind cool, aber die Geschichte ist doch ziemlich lame. Ja, es liegt vielleicht auch daran, weil sie, also das heißt ja Bram Stoker's Dracula, also es basiert auf dem Buch von Bram Stoker, und es ist wohl auch von der Geschichte her sehr dicht dran, nur was wir halt alle wissen, was in einem Buch funktioniert, funktioniert nicht unbedingt auf der Leinwand. Und ich glaube, es gäbe wahrscheinlich auch noch einen anderen Grund, warum mir zumindest Laura, die ja den Film gesehen hat, dann diesen Pick ordentlich um die Ohren gehauen hätte, denn er ist ein bisschen frauenfeindlich, glaube ich. Also zumindest, er hält den Bechdel-Test nicht stand. Also es gibt zwar zwei Frauenfiguren, die sich auch unterhalten, aber ratet mal, über was sie sich unterhalten.
Über Keanu Reeves.
Ja, darüber, sie unterhalten sich darüber, dass sie bald heiraten werden. Also, naja. Weiß nicht, du hast ihn auch gesehen, Laura, ne?
Ja, aber ich habe den auch deshalb gesehen, weil ich habe einer meiner ersten Kurzfilme, die ich gedreht habe, war ein Vampirfilm, und ich habe alle Vampirfilme überhaupt, die ich unter die Finger gekriegt habe, geguckt. Unter anderem eben auch Bram Stoker's Dracula. Aber ja, also stimme ich dir zu, aber auf der anderen Seite, also ich habe auch das Buch gelesen, und es ist natürlich sehr nah am Buch, an der Buchvorlage dran, und die Buchvorlage ist halt natürlich, von wann ist das Buch? 1700, sonst was? 1897, schon ein bisschen was her, ist das Buch rausgekommen. Und klar, dementsprechend ist es natürlich ein ganz anderes Frauenbild, ja. Wundert mich jetzt nicht, dass du das sagst.
Ist natürlich ein bisschen unpraktisch, wenn man, also man hätte ja schon das ein bisschen adaptieren können, dann so 100 Jahre später, aber.
Ja, war 1992 noch nicht. 1992 ging da ganz andere Probleme.
Ja. Ja, aber ich meine, man hätte Fahrradkette es machen können.
Hätte, Sofia Coppola Regie geführt, dann wäre das wahrscheinlich auch ein anderer Film geworden, aber es war nicht Sofia Coppola.
Naja, aber auf jeden Fall hast du den Film dann auch nicht genommen, Fabian.
Korrekt, genau. Oder? Laura, hat dir denn der Film ansonsten gefallen? Würde mich jetzt noch interessieren.
Also es gibt andere Dracula-Filme, die ich lieber mochte.
Habt ihr ja Renfield gesehen dieses Jahr?
Nee. Immer noch nicht. Das ist, du bist die Einzige, die den gesehen hat.
Was ich auch immer geil noch, irgendwie.
Das ist mega, finde, dass du den halt einfach gesehen hast.
Ich hatte im Kino gesehen, ey. Ja. Nee. Oh, ganz funny.
Also ich muss sagen, ich bin ja tatsächlich auf so eine gewisse Art und Weise bin ich schon immer noch Fan irgendwie so von dem Original mit Bela Lugosi. Was sind das, 1931 wahrscheinlich irgendwie so in dem Dreh. Weil das auch irgendwo nah an der Vorlage ist, aber halt einfach irgendwie nochmal so einen ganz anderen Charme irgendwie mit sich mitbringt.
Ich finde aber auch so alte, so expressionistische Horrorfilme oder so, finde ich irgendwie, genau, Nosferatu zum Beispiel finde ich auch richtig geil. Oder irgendwie so, weiß nicht, Caligari oder, also ich finde es irgendwie schon, weil das ist dann halt auch so 20er, 30er Jahre gruselig und es ist dann irgendwie so artsy-gruselig auch.
Ja, und dann gibt es natürlich noch Christopher Lee Dracula. Und da müssen wir gar nicht erst anfangen in Sachen Frauenfeindlichkeit, weil die Filme sind natürlich, die sind nochmal extra. Die sind
Und deswegen habe ich mir gedacht, dann gehe ich nochmal ein bisschen in mich und überlege, welchen ich mir dann raussuche. Und die Wahl ist dann gefallen auf Coraline. Ich gucke in fragende Gesichter.
Das ist der mit diesen, wo die Knöpfe als Augen hat,
ja,
oder?
Ja, genau. Coraline ist ein Stop-Motion-Animationsfilm von Henry Selick. Das ist der, der Regie bei Nightmare Before Christmas geführt hat. Soweit ich das gesehen habe, gibt es den leider aktuell nicht auf irgendwelchen Streaming-Plattformen im Abo. Das heißt, ihr müsstet ihn, falls ich euch jetzt gleich überzeugen kann, müsstet ihr ihn irgendwie ausleihen oder halt physisch tatsächlich kaufen. Das könnte man im Zeitalter der Streaming-Services ja auch mal machen, ne? Jo, produziert von Leica, das kennt ihr vielleicht, das ist ein Studio, die produzieren nur so Stop-Motion-Animationsfilme, zum Beispiel Kubo and the Two Strings oder Paranorman. Der Film, also die Geschichte vielleicht nochmal, die basiert auf einer Geschichte von Neil Gaiman. Also das ist auf jeden Fall ja schon mal eine Auszeichnung. Neil Gaiman, bekannter Autor von American Gods oder auch Der Sandmann. Und darum geht's. Also die 11-jährige Coraline, die zieht mit ihren dauergestressten Eltern in eine heruntergekommene Villa auf dem Land. In dieser Villa wohnen sie aber nicht alleine, sondern noch zwei andere Parteien. Das ist nämlich mittlerweile ein Mehrfamilienhaus. Und die Coraline, wie das natürlich so ist, die langweilt sich tierisch da draußen. Die Eltern tun, die sind die ganze Zeit nur am Arbeiten, kümmern sich nicht um sie. Und eines Nachts bekommt sie dann Besuch von einer Springmaus, die sie durch eine kleine Tür in der Wand in eine Parallelwelt führt, in der alles besser ist. Also die Eltern sind nett und aufmerksam, alles ist bunt, das Zimmer ist voller Spielzeug. Das einzig Seltsame, alle Bewohnerinnen und Bewohner dieser Parallelwelt, die haben Knöpfe statt Augen. Und Knöpfe meine ich jetzt nicht so Tasten oder Schalter, sondern so einen Hosenknopf im Auge. Also irgendwas stimmt da gar nicht. Und ich will jetzt auch gar nicht so viel erzählen, was da jetzt alles hintersteckt. Es ist eine wirklich richtig, richtig tolle Geschichte. Die hat so ein bisschen so das Skurrile von Wes Anderson und so die Atmosphäre der frühen Tim Burton-Filme, würde ich sagen. Und ich hatte sehr viel Spaß. Ist auch nicht so besonders lang, irgendwie so 100 Minuten oder so der Film, hat sehr viel Herz, was ja für Kinderfilme so typisch ist, ist aber auch, also für einen Kinderfilm richtig gruselig, wenn ich mir bedenke, dass Neil Gaiman sich diese Geschichte ausgedacht hat als Gute-Nacht-Geschichte für seine Kinder, so holy shit, was sind die?
Die sind abgehärtet, ja.
Die sind halt abgehärtet und um mal meine Trademark Fabian Halloween-Skala anzuwenden, also Wildnis, check, die wohnen halt so irgendwo in einem Wald, so in einem Tal außerhalb der Zivilisation. Gruselstimmung mit Herbstatmosphäre, check, auf jeden Fall. Es ist sehr viel Orange, sieht man, es regnet, sehr viel Nebel. Schabernack auch check, denn da passieren auf jeden Fall auch viele lustige Dinge. Und es gibt sogar noch ein Zusatzpunkt, denn es gibt eine schwarze Katze, die in dem Film auftaucht. Mhm. Und dann gibt es ja noch dieses jenseitige Geisterdämon. Da würde ich sagen, das ist ein Spoiler. Das verrate ich nicht, ob das da kommt. Ja, das würde ich mal sagen, Lisa, vielleicht gucken wir uns den mal an, wenn ich mal wieder in Berlin bin. Denn der ist sehr cool und auch gruselig, aber nicht so gruselig, dass du danach nicht schlafen kannst, glaube ich.
Vor allem, ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich den mal gesehen habe oder nicht, weil ich kann mich irgendwie so an voll viele Bilder davon erinnern und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den mal mit jemandem geguckt habe oder ob ich nur einfach den Trailer gesehen habe. Und ich glaube, das muss ich verifizieren. Und weil mir kamen auch ein paar Sachen jetzt bekannt vor, die du erzählt hast mit der Tür und so. Vielleicht habe ich den auch vor Ewigkeiten mal gesehen, aber ich weiß es nicht, deswegen finde ich es gut, dass wir es gucken und dann kann ich nachschauen, ob ich ihn. Bei manchen Filmen, wenn ich die lange nicht gesehen habe, Also, oder wenn es lange her ist, dann denke ich manchmal so, ich habe die nicht gesehen, dann mache ich sie an und bin so, wait.
Ja, das geht mir genauso, wenn man nur Sachen erzählt, dann so, ah ja, klingt voll interessant, lass uns mal gucken. Und sobald man dann so gewisse Bilder sieht, so, ah nee, kenne ich doch schon.
Moment mal. Oder wenn man es halt so, das habe ich vor allem mit so Sachen, die ich früher, als ich jünger war, dann im Fernsehen gesehen habe. Oder wenn ich dann nur so einen halben Film von irgendwas gesehen habe, weil es halt im Fernsehen lief, aber ich zu spät eingeschaltet habe oder so. Das habe ich manchmal mit Filmen irgendwie. Das dann bekannt vorkommt. Naja, egal. Wir machen das mal, wenn du das nächste Mal in Berlin ja. bist. Aber eigentlich müssen wir ja auch Buffy weiter gucken.
Ah, so viel Zeug, was man gucken kann und so viel, ja. so wenig Zeit. Ich wollte mal wissen, Laura, so Animationsfilme oder so Stop Motion, ist das eigentlich was für dich oder?
Nee.
Ja, das habe ich mir nicht gedacht bei deinem Gesicht. Du musst dann was anderes gucken werden, wenn wir bei dir sind und das gucken.
Das ist echt, ich weiß nicht, was da los ist, aber ich habe einfach keinen Zugang. Wirklich nicht. Es langweilt mich wirklich.
Aber ich muss sagen, ich bin auch, also ich gucke nicht so viel Animation. Ich bin auch nicht so die Verfechterin. Also ich gucke mal was oder so. Aber auch nicht, also ich habe das Gefühl, ich bin auch gerade noch dabei, weiter in die Bubble reinzukommen, weil ich dann irgendwie auch von den Studio Ghibli-Filmen und so habe ich auch, also es ist jetzt hier keine Stop-Motion oder, aber trotzdem so nicht Live-Action. Und da habe ich auch voll viel nicht gesehen. Dann habe ich mal eingeguckt und war so, okay, aber eigentlich verpasse ich da vielleicht voll viel, weil das dann erzählerisch irgendwie auch halt trotzdem natürlich cool ist, aber es ist halt so an, ja, ich habe auch auf jeden Fall, glaube ich, vor allem so viele Sachen aus der Kindheit dann eher die.
Okay, aber das interessiert mich jetzt nochmal, Laura. Also ist das da so dieser emotionale Disconnect, weil dein Gehirn sagt, das ist alles nicht echt und deswegen kannst du dich da nicht so reinfinden?
Das sind keine echten Menschen.
Oder warum?
Ja, ich glaube, weil die Attraktion, Filme zu gucken, kommt für mich auch schon daher, dass ich gerne Schauspielern und Schauspielerinnen dabei zuschaue, wie sie sich verwandeln und wie sie es schaffen, Emotionen herzustellen und rüberzubringen. Und das kriege ich halt bei Animationen eben nicht so. Und ich glaube, da fehlt halt einfach ein Teil der Attraktion für mich. Und das hat nichts mit den Geschichten zu tun, weil ich stimme euch grundsätzlich oder stimme dir irgendwie oder auch wer auch immer das sagt, stimme ich zu, wenn gesagt wird, ey, es gibt aber ganz, ganz tolle Geschichten, die gerade irgendwie so bei Pixar oder auch bei Ghibli oder so, die da erzählt werden. Und ich habe die Filme auch zum großen Teil mir irgendwann mal angeschaut, aber sie werden halt nie zu meinen Lieblingsfilmen gehören, weil ich halt da eben diesen Bezug nicht dazu habe. Also ich würde die Geschichten, wenn sie mit realen Schauspielern und Schauspielerinnen gedreht werden, dann würde ich sie wahrscheinlich auch noch mehr abfeiern.
Aber du bist die Person, für die ganzen Live-Action-Adaptionen gedreht werden.
Ja, genau. Ah, du bist das, der wir das alles zu verdanken haben. Damn you.
Komischerweise habe ich die aber auch alle noch nicht gesehen. Ich weiß noch nicht warum. Wahrscheinlich komme ich irgendwann falle ich in dieses Loch so rein. Ja, und dann komme ich so nach einem Wochenende komme ich zurück irgendwie so zu euch und so, oh mein Gott, Leute, ich habe jetzt endlich Ariel und Lion King und hast du nicht gesehen?
Ich habe auch alles noch nicht gesehen.
Hey, warte einen Moment.
Nee, ich auch nicht.
Wie ist das denn überhaupt Live-Action, wenn das überhaupt keine realen? Das verstehe ich alles nicht.
Ich habe ja, das gesehen. Ist auch ein Wunderpunkt, oh Gott, da sagen viele, das ist der König der Löwen ist gar kein Live-Action-Remake, denn das ist ja
Leute,
alles
Leute, Cats. Mir ist Cats wieder eingefallen gerade.
Oh Gott. Vielleicht ist das so ein Fluch, dass Disney so lange diese Live-Action-Remakes raushaut, bis du einen davon geguckt hast, Laura. Vielleicht werden wir erst dann von diesem Fluch erlöst.
Gott. Vielleicht ist Cats auch ein Halloween-Film eigentlich. Kann ich Cats noch als Halloween-Film nachnominieren?
Ich glaube, der Horror, okay, der Faktor stimmt, oder?
Ja. Okay, das ist natürlich schade, dass du da so, weil ich habe jetzt halt gedacht, naja, okay, dann ist vielleicht Stop-Motion zumindest so ein Kompromiss, denn es ist ja was Echtes vor der Kamera, denn die haben ja wirklich 18 Monate für den Film gedreht und es gab wohl, so wie bei Herr der Ringe, gab es ja angeblich diese beiden, zwei Leute, die monatelang nichts anderes gemacht haben, als Kettenhemden zusammen zu knüpfen. Und genauso gab es da auch eine Person, die hat die ganze Zeit so kleine Jacken und Jäckchen und Pullover gehäkelt.
Oh Gott.
Aber nun, es sind trotzdem keine echten Schauspielerinnen und Schauspieler. Deswegen kann ich dich damit wahrscheinlich mit diesem Argument nicht rüber retten. Schade. Aber für alle, die nicht so wie Laura, weiß auch nicht, kompromisslos sagen, sie müssen unbedingt Schauspielerinnen und Schauspieler gucken, kann ich diesen Film auf jeden Fall nur empfehlen. Ist wirklich richtig, richtig schön und passt richtig gut zu Halloween. Ja, dann würde ich fast schon sagen, wenn ihr nicht noch irgendwie eine Honorable Mention habt.
Stranger Things.
Cats und Stranger Things, ja. Stranger Things, ja, da hätte ich fast selber gesagt, denn vor allem die, also erste Staffel ist ja noch, finde ich, einfach unfassbar gut, verglichen mit den anderen.
Nein, die letzte Staffel war auch unfassbar gut.
Aber die erste Staffel hat noch mehr diesen Halloween-Vibe, finde ich.
Das stimmt, auf jeden Fall. Also ja, ich finde auch, ja.
Da gibt's auch warum. Wald.
Naja, Wald und außerdem kommt da ganz viel Lila und auch Orange drin vor durch die Lichterkette.
Und es ist ein bisschen halt auch geistermäßig, weil da auf einmal was passiert mit der Lichterkette.
Ja.
Das ist meine persönliche Definition von Halloween-Filmen.
Lila und Orange. Und Orange. Okay, alles klar. Ich überlege gerade, ob es einen Film gibt, in dem Violett und Orange vorkommt, der absolut gar kein Halloween-Film ist, aber natürlich fällt mir da spontan nichts ein. Naja, egal.
Die Farbe Lila und Orange. Müssen wir mal fragen, ob sie noch nachgedreht werden können.
Ja, mach mal.
Okay, dann würde ich sagen, dann war's das mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr fandet es gar schauerlich. Folgt uns gerne auf Spotify oder lasst uns eine Rezension da. Was ist denn euer Lieblings-Halloween-Film? Dazu haben wir eine Abstimmung unter dieser Folge. Würde mich freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Habt ein schönes Halloween und lasst euch nicht von Vampiren oder Zombies beißen. Vielen Dank auch an euch, Lisa und Laura, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.